Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unsere heutigen Gäste, wir haben zwei, Dr. Rainer Rothfuß. Herr Rothfuß, ich grüße Sie.
Hallo.
Und Uwe Schattauer, auch Herr Schattauer, ich grüße Sie auch.
Guten Abend.
Ja, die Situation, die wir hier heute haben, ist ein bisschen speziell, ein Novum, wie man ja neudeutsch sagt, denn wir sind privat alle per Du. Und dieses KenFM im Gespräch, man erkennt es vielleicht auch daran, dass ich ein blaues Hemd habe und keinen Anzug mit Krawatte, hier sitzen drei Macher an einem Tisch. Von daher denke ich, ist es eine Sonderform von KenFM im Gespräch, wo sich drei Macher treffen, wo ein Moderator, Gastgeber auch selbst Macher ist, denn ich war ja auch gerade erst auf der Krim. Wollen wir uns auf ein Du einigen für diese Runde?
Gerne.
Wenn es sein muss.
Gerne. Wunderbar. Willkommen hier am Tisch. Es geht um die Friedensfahrt 2017, Druzhba, Freundschaft Russland. Diese Friedensfahrt ist intensiv vorbereitet worden. Letztes Jahr gab es schon eine sehr erfolgreiche solche Friedensfahrt. Und vielleicht, bevor wir mal sehen, was schon passiert ist, vielleicht ein Blick in die Zukunft. Friedensfahrt 2017, Rainer, wann läuft die an und was unterscheidet diese Friedensfahrt von der vom letzten Jahr?
Ja, also am 23. Juli soll es losgehen in Richtung Kaliningrad zunächst mal.
Von und wo dann aus?
Von Berlin aus natürlich. Das ist gesetzt. Am Friedenstor, am Brandenburger Tor muss es natürlich starten. Das ist sicherlich auch symbolträchtig, denn hier wird letztendlich auch die Politik gesteuert, die wir mit der Friedensfahrt auch positiv beeinflussen wollen, dass sie mehr in Richtung Völkerverständigung geht in Zukunft als wie in Richtung Spaltung, Abschreckung militärischer Art. Also das heißt, das Zeichen setzen wir am Brandenburger Tor am 23. Juli, das ist ein Sonntag, und da wird es am Nachmittag einen öffentlichen Event geben, wo auch unser Schirmherr Willy Wimmer, der ehemalige Staatssekretär im Verteidigungsministerium, sprechen wird. Mhm. Er unterstützt glücklicherweise unsere Aktion, weil er sagt, wir brauchen das heute dringender denn je. Mhm. Weil wenn sich staatliche Kräfte nicht mehr für Frieden und Völkerverständigung mit Russland einsetzen, dann ist es einfach toll, so sagt er, wenn eben Bürger das Heft in die Hand nehmen und sagen, wir fahren jetzt selber dahin und machen Leute, die uns als Feinde verkauft werden sollen, zu Freunden. Also am 23. Juli soll es losgehen. Insgesamt diesmal 3 Wochen, weil wir mehr Zeit haben wollen, dort auch Menschen zu treffen vor Ort. Und am 13. August sollen wir wieder zurück sein am Brandenburger Tor, auch wieder ein öffentlicher Event. Und zwischendrin eben viele, viele Etappen, 45 Städte.
45?
Richtig. Okay. Dieses Mal wird es richtig groß und auf 7 verschiedenen Routen. Und haben wir hier auch alles auf unserem neuen Friedensfahrt-T-Shirt.
Kann man sich gar nicht merken, muss man ablesen.
Genau, ne? Das muss man schon ablesen, vor allem die 45 Städte. Also ja. Wir haben von Baikal über den Goldenen Ring, das sind schöne historische Städte um Moskau herum, Karelien, das ist die Nordroute.
Ich sehe es, Kaukasus.
Krim, Wolga, haben wir also wirklich eine ganz breite Abdeckung, würde ich mal sagen, des noch westlichen Russlands, aber das war jetzt auch nicht unsere Idee, das so breit aufzufächern, sondern eigentlich der Anstoß von unseren russischen Freunden, die wir 2016 bei der ersten Friedensfahrt gemacht haben. Und die haben gesagt, kommt doch bitte in alle unsere Städte. Dann haben wir gesagt, okay, also wenn da so viele Unterstützer sind und die sich das zutrauen, gerne.
Man muss dazu sagen, die Politik, die wir im Moment sehen, die ist ja auch schon teilweise brüchig, was auch damit zu tun hat, dass man natürlich weiß, 2018 findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt.
Richtig.
Also von daher ist das sowieso vollkommener Humbug an dieser Politik, der sich anschweigens oder des künstlichen Dialogs nicht haben wollens, festzuhalten, weil wenn wir dann nächstes Jahr Fußball zusammenspielen wollen, sollten vielleicht vorher mal politisches Fairplay machen, das ist ja klar. Vielleicht wenn ich von 7 Routen höre, Uwe, das ist ja eine logistische Meisterleistung, das geht alles von Berlin los und wie splitten sich diese 7 Routen dann auf? Also teilt man sich dann irgendwo ab einer Grenze oder wie muss man sich die 7 Routen erklären?
Ja, natürlich, wenn wir alle in Berlin starten, irgendwann uns alle wieder in Moskau treffen und dann gemeinsam nach Berlin zurückfahren. Bedeutet das, dass wir uns auf dem Weg von Berlin nach Moskau splitten, dann alle wieder sternenmäßig zurückkommen nach Moskau, dort einen großen, nicht Abschlussevent, aber doch in Russland den Hauptevent feiern in Moskau, um dann wieder gemeinsam nach Berlin einzulaufen. Also zwischen Abfahrt Berlin und Moskau gibt es natürlich von Routen bedingt, Kilometer bedingt. Wir wollten nicht über 8000 Kilometer gehen. Letztes Jahr waren wir bei 4500 in 2 Wochen. Ja. War schon relativ strapaziös für einige. Und diesmal die längste Route, die fahre ich natürlich, der Schattauer.
Klar.
8000 Kilometer nach Grozny. Also ich will nach Tschetschenien, Grozny. Mhm. Und 8000 Kilometer.
Wie fährt man denn da? Also wie ist das geplant?
Das ist geplant, dass wir erstmal nach Kaliningrad fahren. Jetzt muss ich mir gerade mal das T-Shirt nehmen, bevor ich eine Stadt vergesse.
Ja.
Kaukasus, Kaliningrad und dann eben nicht nach Moskau, sondern südlich von Moskau.
Ja.
Fährt man dann quasi südlich von Moskau, südwestlich von Moskau.
Ja.
Einen ziemlichen Weg runter Richtung Schwarzmeer, südlich. Runter.
Wenn man so viele Kilometer fährt, hat man dann überhaupt noch Zeit, Menschen zu treffen? Und ist man so müde, dass man dann die Zeit, wo man jemanden treffen sollte, eigentlich schlafen muss?
Das ist jetzt das jedermanns Sache.
Ja, es gibt ja kürzere Routen.
Es gibt auch übrigens kürzere Route, Routen.
Die Hauptroute.
Aber jetzt sind wir gerade mal bei meiner super Kaukasus-Route. Jetzt, da muss man natürlich auch, wie soll ich sagen, da musst du schon ein bisschen ein Typ für sein. Und Schadauer hat letztes Jahr geübt auf der Russlandreise. Ich war im Schnitt 2 bis 3 Stunden am Tag habe ich geschlafen, 14 Tage lang. Mhm. Ich wusste nicht, dass ich das schaffe, selbst nicht, mit damals 47 Jahren. Aber habe jeden Tag nur 2 Stunden geschlafen und durchgezogen, weil Adrenalin, diese ganzen Begegnungen, die Erlebnisse, putschen einen auf wie 20 Kaffee am Tag.
Ja.
Und dann weiß man...
Warum guckst du mich da so an?
Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wer hier noch so wenig schläft und viel leistet. Nee, bedeutet, das geht. Also es ist... man wird getragen durch die Erlebnisse, durch diese Vielfalt, durch diese auf einen einstürzenden Bilder dieses riesigen Landes, dieser kunterbunten Menschen, die ja auch ein Schmelztegel aller Kulturen sind. Wenn man sieht, Russland ist ja asiatisch, da sind die ganzen europäischen Stämme drin, ist ja ein Mischvolk. Es gibt ja eigentlich keinen reinrassigen Russen. Da lachen immer die Russen, wenn man sagt, dass die Nachtwölfe, das Tuch habe ich auf, zum Beispiel Nationalisten sind oder irgendwelche Rassisten noch in die Richtung. Es gibt keinen Russen an sich bluttechnisch, weil die sind so gemischt seit Tausenden von Jahren.
Es gibt einen jüdischen Oblast, es gibt zwei deutsche Regionen, wo Deutsch Amtssprache ist. Das wissen die meisten nicht. Auf der Krim zum Beispiel gibt es auch verschiedene Amtssprachen, auch Tatarisch.
Drei sind offizielle Amtssprachen.
Genau. Minderheiten werden großgeschrieben. Russland. Aber bevor das zu abschreckend ist, also nicht jeder muss jetzt 8000 Kilometer machen. Wir haben gesagt, die gleiche Route, die wir das letzte Mal in 2 Wochen gemacht haben, machen wir jetzt auch in 3 Wochen. Oder jetzt zum Beispiel die Tour Goldener Ring, das sind auch keine so großen Entfernungen. Da wird also wirklich mehr Zeit sein, dass man an einem Ort eben auch 2, 3 Tage hat und dann nicht so Riesenentfernungen fährt. Aber manche haben halt auch einfach Lust und sagen, hey, ich komme nie alleine in diese entlegenen Ecken von Russland, da zieht man halt mal durch. Oder wer jetzt nicht mit dem eigenen Auto so weit fahren will, kann ja auch den Bus nehmen. Wir wollen auch Busse anbieten.
Ja.
Und das haben jetzt auch bei der letzten Friedensfahrt hatten wir auch einen Reisebus. Das haben die Mitfahrer sehr genossen, dass sie da einfach auch mit diesen 40 Leuten im Bus viel Kontakt haben konnten, reden konnten, schlafen konnten, während Autofahrer natürlich immer präsent sein müssen.
Ich war jetzt ja gerade auf der Krim auch mit Willi Wimmer und Herrn Erwin Thoma und natürlich Herrn Maurer von den Linken. Und ich muss sagen, Busfahren ist insofern auch ganz angenehm, weil die Straßen sind doch recht anspruchsvoll.
Gut, kommt auf die Region drauf an.
Ja,
also jetzt, wir hatten eigentlich ganz gute Straßen.
Genau. Also unsere so nördliche Region, die wir abgedeckt hatten, aber von Kaliningrad bis St. Petersburg, Moskau, das ist eigentlich eine sehr entwickelte Region, überall totale Internetabdeckung. Also wir werden zum Beispiel auch Navigation über Google Maps machen, hat hervorragend funktioniert. Mhm. Kommunikation zwischen allen über WhatsApp, also jeder muss ein Smartphone dabei haben. Und so kann man einfach ständig alle auf dem Laufenden halten, wirklich total in Echtzeit. Wir haben einen Online-Kalender, wo man dann immer sieht, okay, am Abend muss ich an genau dem Punkt sein, um so und so viel Uhr. Das kann ich dann abrufen in der WhatsApp-Gruppe oder aus dem Online-Kalender direkt über Google Maps dann dorthin navigieren. Also selbst eine 76-jährige Dame, die mitgefahren ist und einmal den Weg verloren hatte Richtung Moskau, kam dann an irgendwann und hat gesagt, ach, Moskau fahren, das war doch ein Klacks.
Ja,
die ist alleine als 76-jährige Dame unterwegs gewesen, hatte gerade ein Smartphone von ihren Enkeln geschenkt gekriegt im Sommer davor.
Und die kommt wieder mit, die haben wir heute getroffen.
Genau, kommt wieder mit.
Ihr wart jetzt gerade wieder am Ehrendenkmal des unbekannten gefallenen Soldaten.
Mhm. Richtig.
Ja, also hier in Berlin-Treptow.
Wo wir drei uns auch das erste Mal für die letzte Fahrt
so getroffen haben. Ich möchte an dieser Stelle, weil das jetzt alles so heiter klingt, vielleicht doch mal zum Ursprung dieser Friedensfahrt kommen. Der Ursprung der Friedensfahrt, der eigentliche, war ja der Super-GAU, der gewaltsame Putsch in der Ukraine mit auch Toten in Odessa und so weiter und der Situation, in der wir uns eben heute befinden, mit Abspaltung der Krim, Annexion, keine Sezession, Sezession und keine Annexion, das bin ich auch schon im ZDF-Deutsch drin. Nein, das war das ja auch juristisch, kann man auch nachlesen bei dem Historiker Merkel, der das ja auch mal beschrieben hat. Das hat sich also eine Region selbstständig gemacht, hat gesagt, ja, wir verstoßen vielleicht gegen die ukrainische Verfassung, aber mit einer kaputten Regierung akzeptieren wir nicht mehr und wir verstoßen nicht gegen das Völkerrecht. Ich war ja gerade dort und die haben mir erklärt, ich habe mich mit sehr vielen Minderheiten natürlich getroffen, dass sie das getan haben aus einem Grund, sie hatten Angst vor dem Bürgerkrieg und sie hatten ja auch ein paar Tage lang im Parlamentsgebäude Sandsäcke und Stahlhelme auf quasi und sie sind froh, dass sie keinen Bürgerkrieg haben und natürlich haben sie regionale Schwierigkeiten, die gibt es ja überall, aber sie lösen sie auch, was die Minderheiten angeht, die sehr unterstützt werden, untereinander mit Gesprächen, vernünftig, man begegnet sich nicht, weil man Meinungsverschiedenheiten hat, schwer bewaffnet.
Ja.
Und das hätte man woanders auch haben können in der Ukraine. Ich glaube, das hätte auch geklappt, wenn man die Ukrainer sich selbst überlassen hätte oder das wie ein Mediator von außen KZE-mäßig hätte begleitet. Ja. Aber es gab ja Kräfte, die das eben gar nicht wollten. Und da war das Ziel natürlich Sewastopol. Da sind wir schon in Syrien. Das ist die große Geopolitik, bei denen immer normale Menschen für bezahlen müssen. Damals haben wir uns noch gesiezt. Sie sind ja Doktor oder du bist ja Doktor, Rainer. Aber du bist ja nicht mehr an der Universität in Tübingen. Wie ist denn aus Dr. Rainer Rothfuß der Aktivist Rainer Rothfuß geworden, der nicht mehr in Tübingen an der Universität arbeitet? Was war da vorher die Arbeit und was ist jetzt die Arbeit?
Ja, also ich hatte mich ja an der Universität Tübingen, da hatte ich eine Juniorprofessur, die geht über 6 Jahre und ich hatte mich da mit Geopolitik beschäftigt, kritischer Geopolitik im Rahmen der politischen Geografie. Das ist ein Teilgebiet.
Mhm. Und das reicht aber bis in die Gegenwart?
Das reicht bis in die Gegenwart, genau. Ich habe das jetzt letztendlich umgemünzt, einfach auch in, ich würde es mal sagen, Aktionsforschung. Das heißt, es kommt eben auch ein Effekt dabei raus. Man schaltet sich mit ein in das Geschehen. Es ist letztendlich einfach so gewesen. Diese Thematik ist so brenzlig, die geopolitische Thematik der aktuellen Zeit, dass ich als Mensch, als Vater auch von Kindern, denen ich eine gute Zukunft wünsche, nicht sagen kann, okay, ich weiß jetzt Bescheid, die Problematik ist so und so.
Mal sehen,
und
was passiert.
Das reicht jetzt, genau. Ja. Sondern ich bin letztendlich eher von der Anlage her ein Aktivist. Ich tue gerne was, ich verändere gerne was. Und deswegen habe ich gesagt, gut, diese Phase der universitären Forschung ist für mich jetzt abgeschlossen. Und ich mache dann auch gerne wieder was Neues. Ich setze eine neue Phase an in meinem Leben, damit es auch interessant bleibt. Und diese neue Phase hat mit sich gebracht, eben einfach dann mich auch zu engagieren. Mhm. Da, wo ich sehe, dass wirklich Kriegsgefahr vor uns steht. Mhm. Das mögen viele nicht so genau sehen und erkennen, weil man kann sich das nicht vorstellen in Friedenszeiten, dass vielleicht diesen Sommer oder nächsten Sommer oder in 5 oder in 10 Jahren Krieg herrscht. Und lass es auch nur in 20 Jahren sein. Es ist so verheerend und schlimm, wenn es zu einem großen Waffengang kommen sollte, zwischen NATO und Russland und vielleicht China involviert, dass wir uns wirklich mit aller Energie dafür einsetzen sollten, dass sowas nicht mehr passiert. Mhm. Und wir können der großen Politik das alleine nicht überlassen, diese Probleme zu lösen und für Sicherheit und Frieden zu sorgen. Da müssen sich alle Bürger auch einschalten und engagieren.
Das ist der aktive Demokrat.
Richtig, das ist Staatsbürgertum, würde ich mal sagen.
Nicht alle 4 Jahre sagen, da bin ich unzufrieden, mal sehen, was ich in den nächsten 4 Jahre anbiete, sondern wenn ich eben sehe, bei den schnelllebigen Zeiten funktioniert vielleicht auch diese Art, alle 4 Jahre mal eine Stimme abgeben.
Genau.
Dafür sind ist die Welt zu kompliziert, zu schnelllebig geworden.
Und ich hätte diesen Aktivismus bestimmt nicht betrieben, wenn ich nicht zu der Schlussfolgerung gekommen wäre. Wir stehen wirklich, und das sehe ich auch heute noch so, an der Kante zu einem großen Krieg. Unser System ist an einer Grenze, wo gewisse Stellgrößen einfach nicht mehr weitergedreht werden können, wo es quasi wie bei einem Erdbeben Entlastungsrutsch braucht.
Ja.
Genau. Und deswegen denke ich, dass es wirklich dringlicher ist denn je, da vorzubeugen. Mhm. Es ist nicht nachvollziehbar für den normalen Menschen, der denkt, ja, jeder will doch eigentlich Frieden haben, keiner kann doch Interesse an Krieg haben, aber das ist nicht so. Und deswegen denke ich, dass es nach wie vor extrem wichtig ist, dass wir eben diesem Säbelrasseln der NATO, wie es unser jetziger Bundespräsident ja mal treffenderweise ausgedrückt hat, eben auch was entgegensetzen. Dieses entspannende, positive Aufeinanderzugehen zwischen den Völkern.
Aber wer hat denn, wenn ich höre, ja, das ist nicht so, also dass Menschen kein Interesse haben, dieser Krieg kann ja keiner wollen. Wenn du sagst, das ist nicht so, dann scheint es Leute zu geben, die Krieg brauchen oder die wollen, oder was ist das?
Wer hat denn Interesse an Krieg? Es gibt Geostrategen, die das ganz klar aussprechen. George Friedman zum Beispiel, der hat ganz klar gesagt, wir müssen einen Keil treiben zwischen den Westen Europas, insbesondere Deutschland und Russland. Mhm. Das ist das Intermarium zwischen dem Baltischen Meer und dem Schwarzen Meer. Und,
also das, was Mackinder damals schon geschrieben hat, hier, Herzland-Theorie.
Das war Pilsudski, genau, ja, ja. Aber letztendlich von Mackinder kommt der Gedanke, dass wer eben das Herzland auf der eurasischen Weltinsel dominiert, der dominiert letztendlich auch die ganze Welt. Mhm. Und Nicholas Bickman hat es dann ergänzt und hat gesagt, wir müssen den Randbereich des Rimland um dieses Herzland herum, ja, ja. Also das heißt, über Europa, Nahe Osten, dann Südasien, Südostasien, Ostasien, dieses gesamte Rimland außenrum müssen wir versuchen zu destabilisieren und immer Konflikte zwischen den verschiedenen Parteien, ja, schüren und verhindern, dass eben das Herzland, was hauptsächlich Russland besetzt, ja, stabile Kooperationen mit diesen Randgebieten eingehen kann. Also weder mit Deutschland, noch mit Iran, noch mit Korea zum Beispiel. Also alle diese Konflikte, die sich da drumherum aufbauen, lassen sich damit erklären.
Das heißt, ich habe mich ja intensiv mit Geopolitik beschäftigt, aber für jemanden, der jetzt neu zuschaltet, man versucht einfach, dass da Freundschaften gebildet werden, dass da wirtschaftliche Connection gebildet werden, indem man die ständig mit Konflikten beschäftigt. So brennt es an allen Ecken. Im Grunde ist es so, man hat da einen gesunden Körper und wenn man jetzt überall Metastasen macht, dann wird das Immunsystem ziemlich beschäftigt und diese Person kann dann keinen Leistungssport betreiben.
Richtig, genau. Das und Europa ist letztendlich und insbesondere Deutschland als die führende Wirtschaftsmacht und damit auch politische Macht Europas ist letztendlich einfach der große Rivale der USA. Es ist ja ein geopolitisches Kräftespiel in der gesamten Welt. Und die Europäische Union war ja angetreten, eigentlich die USA abzulösen. Mhm. Die vereinigte Währung sollte den Dollar irgendwann überflügeln. Der Wirtschaftsraum sollte führend werden in der gesamten Welt. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich ein Selbstzerlegen Europas. Und man fragt sich, warum folgen wir nicht unseren eigenen Interessen? Also wir zerlegen den Nahen Osten, wir zerlegen unsere Nachbarn jetzt wie die Ukraine und wundern uns, dass dann Europa eben mit Flüchtlingen überströmt wird. Mhm. Dahinter stecken geopolitische Pläne, die, ja, so in der Breite nie kommuniziert werden. Aber, mhm, George Friedman zum Beispiel hat es ganz genau erklärt. Ja. Ja. Anhand des
Brzezinski sieht es ja ähnlich. Henry Kissinger sagt, dass diese Taktik nicht mehr funktioniert, weil dafür haben wir zu viele Player, die auch mit Atomwaffen bewaffnet sind, genau. Funktioniert so nicht mehr. Aber die alten, es gibt da eben unterschiedliche Strategien, aber es ist immer eine Strategie mehr oder weniger Konfrontation. Gibt es auch eine Strategie in der Politik oder von den Geostrategen gesagt, nur noch Kooperation, gibt es auch das?
Ja, die Strategie wird natürlich gefahren innerhalb der NATO zum Beispiel. Da heißt es eben einfach möglichst Gleichschaltung und Gleichschritt. Und Ausscheren wird da nicht so gerne gesehen. Also zum Beispiel Guido Westerwelle war ja noch so dreist, in Anführungsstrichen, und hat sich gegen das Bombardement Libyens gewehrt, damals 2011. Und dann kam eine große Debatte auf, sowas darf nie wieder passieren, dass Deutschland da ausschert, wenn die NATO-Mächte beschließen, wir bombardieren ein Land. Ja. Heute ist Libyen das zerstörte Land, über das die meisten Flüchtlinge über die Mittelmeerroute nach Europa kommen und auch die meisten Flüchtlinge sterben bei dieser Überfahrt. Mhm. Und sowas sollte eben nicht mehr wieder passieren, dass jemand in Deutschland sagt, wir machen da nicht mit, wenn Krieg getrieben wird. Also Kooperation gibt es schon, aber, ja, eben nur im Innen. Ja. Und diese Grenzen werden ganz klar
definiert. Also Kooperation, wenn es um Angriff geht.
Richtig, genau. Ja. Und Russland soll eben draußen gehalten werden. Das ist ja das Motto der NATO von Anfang an gewesen. Ja. Russland muss draußen gehalten werden, weil das würde ein Ungleichgewicht reinbringen. Jetzt ist aber unser Ansatz der, wir sagen, Europa endet nicht irgendwo an einer Grenze innerhalb der Ukraine oder jenseits der Ukraine. Europa geht mindestens an den Ural und auch das ist nur eine imaginäre Grenze, weil letztendlich der paneurasische Kontinent zusammengehört, eine Schicksalsgemeinschaft ist und das Ganze auch zusammenwachsen darf. Genau, die Vielfalt verträgt dieser eurasische Kontinent durchaus. Und wenn dann jetzt Integrationsinitiativen seitens Chinas gestartet werden im Sinne der neuen Seidenstraße, dass wir mehr Kooperation pflegen auf dem eurasischen Kontinent, die Shanghai Cooperation Organization etc., dann dürfen wir Europäer da einfach nicht mitmachen. Das ist das Problem, weil sonst würde sich eben das Kraftzentrum der Welt von den USA, die das militärisch gerade noch sind, würde sich verschieben auf den eurasischen Kontinent. Und das steckt hinter diesen ganzen Sachen, die wir dann eben jetzt sehen können, wenn die Truppen der NATO wieder 150 Kilometer vor St. Petersburg stationiert werden, nachdem wir Deutschen letztendlich diese Stadt 900 Tage belagert hatten mit 1 Million Toten Und wir sind quasi so geschichtsblind und sagen, wir müssen jetzt wieder Europa vor den bösen Russen schützen, die nie und nimmer ein Interesse hätten, die baltischen Staaten zu überfallen, weil es geopolitischer Nonsens wäre. Sie wollen doch nicht den größten Absatzmarkt für ihre wichtigsten Produkte, Erdgas und Erdöl, verprellen, kaputt machen. Es ist Irrsinn, das würden sie nie tun, aber das wird einfach als Feindbild aufgebaut, damit wir eben der Politik folgen, viele Milliarden mehr in die Rüstungsetats spülen und am Ende vielleicht dann auch verstehen, wenn ein großer Krieg losgeht, ja, das war richtig.
Danke für die langen Ausführungen. Ich muss natürlich auch sagen, es ist absurd. Ich war jetzt gerade auf der Krim, da haben die Deutschen ja schon mal zwischen 41 und 44 gewirkt, wenn wir plötzlich von der großen Freiheit und was man alles machen musste, wir sind ja relativ wenig glaubwürdig, weil wir haben uns vorher nicht für die Krim interessiert und was wir dort getan haben. Aber die Krim kein Thema, was Aussöhnung und so etwas angeht. Aber um diese Theorie oder das, was Sie sagen, was man ja auch so bestätigen kann, was man ja auch sehen kann, so sag mal, jetzt erkläre ich das, nochmal rund zu machen. Wir sehen auf der anderen Seite ja auch eine weitere Krim. Das ist ja praktisch dann Südkorea. Direkt vorgelagert vor China ist praktisch auch eine Krim. Das sind alles Taktiken und Restbestände des Zweiten Weltkrieges. Einfach jemand anders beherrschen. Hier spricht der Professor. Hier haben wir es mit einem waschechten Mann aus dem Volk zu tun, der ja eigentlich Bauunternehmer ist, sich aber als ehemaliger DDR-Bürger, gelernter DDR-Bürger, ja immer schon politisch geäußert hat, damals schon dumm aufgefallen ist, jetzt wieder dumm auffällt und einfach sagt, ich stelle einfach Nachbarschaft her, auch wenn ich vielleicht geopolitisch erst über die letzten Jahre mich dafür interessiert habe, ich mag einfach meine Nachbarn nicht angreifen, sondern ich bin einfach ein lebensfroher Mensch, der einfach auf Menschen zugeht und wenn er jemanden nicht mag, fragt er nicht erst nach dem Personalausweis, aber wenn er jemanden mag, fragt er eben auch nicht nach dem Personalausweis. Ove, du bist ja auch zwischen die Mühlsteine erneut der großen Politik gekommen, weil du mit deinem eigenen Format, dass du in die Kamera hineinsprichst, die Stimme des Zorns, auch in verschiedensten sozialen Medien extrem angeklickt wurdest. Und die Botschaft, so habe ich die immer verstanden, ist, Freunde, lasst euch nicht aufhetzen, fahrt zu denen rüber, vor denen gewarnt wird und stellt fest, das sind ganz normale Menschen. Damals bei der Friedensfahrt dabei, jetzt wieder. Bringt das denn eigentlich was? Oder ist das eine vollkommen naive Vorstellung eines Einzeltäters? Aber eigentlich hat es keinen Sinn. Weil wer ist denn schon Uwe Schattauer, wenn die NATO beschließt?
Ja, ich bin ja nicht nur Aktivist und Bauunternehmer, sondern Musiker seit 25 Jahren. Und mein Motto als Cerebellum-Künstler, bei YouTube findet man ja viele Songs, ist immer gewesen, wenn mich Leute fragten, genauso ging es damals um CDs, na gut, nun verkaufst du nicht Millionen, lohnt sich das, diese Musik zu machen? Da ist mein Lebens, damals war es das Künstlermotto und mittlerweile kann ich es übernehmen für die Friedensfahrt, für den Friedensaktivismus. Und das freut mich. Kürzlich hat auf Facebook einer meiner Facebook-Freunde quasi dieses Zitat von mir verwendet, als Antwort auf einen anderen Kommentar, der dann auch so sagte, bringt das alles was? Da schrieb er, und wenn ich nur einen Menschen mit meinen Worten erreiche, ist es wieder einer mehr. Das ist einfach das ist eine Lebenseinstellung. Wenn ich also nur einen Menschen aufwecke, dass er sich für den Frieden engagiert, dass er keine Waffe in die Hand nimmt, dass er Nein sagt, Borchert, sagt Nein, dann ist es wieder einer mehr. Und das denke ich, ist unser aller Wunsch, die wir hier Friedensaktivisten sind, dass immer mehr Menschen Nein zu Gewalt, zu Waffen, zu Kriegen, zu bösartigen Auseinandersetzungen sagen und stattdessen Ja zu Reden, Kommunikation, Völkerverständigung, Miteinander, ökonomisch, kulturell, sportlich, auf allen Sektoren, die wir im menschlichen Zusammenleben haben, miteinander wirken. Und das ist dieser Idealismus, der mich treibt. Also der kleine Hobbit geht in den, wer hat letztes zu mir geschrieben, du bist wie der kleine Hobbit, der in, wie hieß dieses, Mordor, der Richtung Mordor wandert, NATO-Hauptquartier.
Mordor. Jetzt könnte natürlich auch sagen, ja, alles nett und schön, verstehe ich ja auch, aber wer den Frieden will, rüstet für den Krieg, vollkommen naive Vorstellung, Russland ist keine freundliche Macht, Russland wartet auf seine Chance und wenn, die verstehen nur Stärke. Wird es bestimmt auch in der Baubranche geben, vielleicht auch im Familienkreis geben, ich weiß nicht, ob da die große Homogenität bei den Schatten ausherrscht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Oder vielleicht doch.
Aber doch, wie ist da?
Ja, aber wie geht man also mit solchen Sachen um? Vielleicht irrt sich Uwe Schattauer ja vollkommen und Putin lacht sich tot über den nützlichen Idioten im Westen.
Nein, eben nicht. Ich kenne sehr viele Russen durch meine DDR-Herkunft. Nun kann ich auch ein bisschen Russisch. Habe ich nie Berührungsängste gehabt. Ich habe das Gefühl, dass im Westen durch den Kalten Krieg sicherlich so gewisse Berührungsängste in den Kopf hineingepresst wurden. 70 Jahre auch Kalter Krieg, der böse Russe und Rocky Balboa, Teil wie viel war das, mit dem, wo er gegen den Russen kämpft? Ja. Das war ja das Bild des Russen.
Auch bei James Bond tauchte er immer wieder auf.
Dieser eiskalte, gnadenlose, sibirische Henker, so nach dem Motto. Und das ist ein Feindbild. Wir wissen es alle, dass es funktioniert. Steht der Tropfen, hüllt das Hirn, immer wieder nachgesprochen. Und ich merke eine gewisse Skepsis immer schon im Westen. Ich bin nun auch im Westen 25 Jahre, Mainz. Und wenn Kunden Russen, und dann kommt immer, der Russe ist mir nicht ganz, der Russe ist nicht. Und dann fragt man die Leute, warum, und sie haben nie eine klare Antwort. Das heißt, das ist die Arbeit der Medien. Das ist die
Ich habe das auch neulich gehört von einem Kollegen aus dem Frankfurter Raum. Ja, dem Russen kann man nicht trauen. Ich habe gesagt, ja, das konnte er nicht begründen, aber es ist sowas, das weiß man doch, oder?
Dieser Mann hört wahrscheinlich 24 Stunden Deutschlandfunk, weil wenn man das hört, ist es, du hast vorhin ZDF-Sprache, die Deutschlandfunksprache. Also das will ich nur mal kurz an einem kleinen Beispiel erklären, weil ich ja immer Deutschlandfunk höre.
Und warum eigentlich? Aufzuladen.
Um mich auch nicht aufzuladen. Um zu wissen, mit welchen manipulativen Waffen und Geschützen und medialen Kugeln, wie es jemand anders lernt, ein Künstlerkollege Kilsmoor, mit welchen medialen Kugeln man versucht, die Köpfe zu waschen. Das interessiert mich einfach. Ich beschäftige mich mit den Leuten, die uns irgendwas erzählen wollen, Feindbilder erzählen wollen, und dann hinterfrage ich sofort. Zweifeln. Karl Marx, an allem ist zu zweifeln. Eines meiner Lieblingszitate. Mhm. An allem ist zu zweifeln. Also ist es für einen mündigen Bürger, wir sprachen vorhin über Bürgerrechte, ein mündiger Bürger sollte zweifeln an dem, was der König sagt.
Aber er sollte auch öffentlich zweifeln dürfen, ohne in die Panik gehauen zu werden.
Das sowieso, denn ich wurde ja gerade auch von diesem Sender, den ich nun in meinem Splitten regelmäßig nenne, obwohl ich eigentlich ein Lob kriegen müsste vom Deutschlandfunk, weil ich immer sage, mein Lieblingssender. Ja. Deutschlandfunk, eigentlich lobe ich ihn in jedem meiner Splittings, aber dann kommt der Mainzer Bauunternehmer und Hassprediger, Uwe Deutschland. Uwe Schadauer, flammende Köpfe. Uwe Schadauer. Also ich wurde jetzt auch genannt vor 3-4 Wochen.
Und beim Deutschlandfunk.
Beim Deutschlandfunk. Und jetzt kommt das Schöne, also ökonomisch versucht man dann, die Leute zu treffen. Eigentlich bin ich als Privatperson, ist das meine politische Meinung, nicht als Bauunternehmer, Mainzer Bauunternehmer. Aber sie haben ihm gesagt, einer von ihnen ist der Mainzer Bauunternehmer Uwe Schadauer, Hassprediger. Na gut, schaut euch meine Videos an, schaut meinen Hass an und dann urteilt selbst, sage ich immer, die Leute schreiben über mich, du kennst es auch, die mich nicht kennen. Themawechsel ist ja gar nicht so interessant. Russen kennengelernt, wollte ich erzählen. Und dann habe ich sehr viele Russen kennengelernt in den Jahren und bin fasziniert. Ich bin fasziniert von russischen Menschen, egal woher sie kommen. Aus Kasachstan, Kasachstan, Georgien, aus diesen ganzen Sowjetrepubliken habe ich Menschen kennengelernt. Und bin unheimlich fasziniert von der Tiefe dieser Menschen. Manchmal sind sie einfach, aber sie sind meiner Meinung nach, haben sie alle, jetzt alle, aber der Großteil, eine höhere politische Bildung als die Leute hier im westlichen
Europa. Wir haben die Geschichte jedenfalls mehr in der Gegenwart präsent.
Man kann mit jedem Menschen dort kurz Politik. Das ist nicht für die, ich habe das nie erlebt, dass ein Russe, wenn du auch eine Frau, egal, irgendwo sagst, was ist mit der Weltpolitik, Putin, Trump, da dreht sich keiner weg und sagt, interessiert mich nicht. Das ist so mein, da kommt immer ein Statement. Die Leute haben eine Meinung, haben sich damit beschäftigt, wissen, wer es ist. Da kommt also so, auch Frauen, nicht nur Männerpolitik, Politik ist Männersache. Also ich habe tolle, gebildete, die meisten können Klavier spielen, haben Ballett gemacht, also diese klassische Ausbildung. Also sie sind eigentlich, sie haben die ureuropäischen Werte in sich, Hilfe, und das in Russland, die ureuropäischen Werte, klassische Ausbildung, ein Instrument, Körperertüchtigung und Sport, so hieß es mal,
literarisch gebildet,
und dann noch belesen oder studiert, darauf legen die Russen Wert, sie sind sehr konservativ, die Russen, weiß man auch nicht,
Sie sind sehr konservativ,
hast du auch geheiratet,
gut, das auch noch,
und sie haben das höchste akademische Bildungsniveau weltweit.
Das muss man dann
sagen. Das darfst du nicht sagen. Ja.
Also das höchste akademische Bildungsniveau weltweit ist in Russland zu finden.
Das auch nur mal so nebenbei. Und was haben wir gelernt? Was haben wir aber?
Kein Kulturvolk.
Was sagen uns die Medien? Wodka, Jelzin, hoch die Füße, Kalinka tanzen und rülpsen und rum, ne? Und Olga von der Wolga. Das sind unsere Vorteile. Und das ist eben nicht so. Und deswegen fahren wir nach Russland. Deswegen versuchen wir den Leuten
zu... Was war das im Mittelteil? Olga von der Wolga?
Kennst du den nicht? Das ist auch so ein Vorteil. Also so wird in vielen Schlagern, in solchen Songs, da singen die, also es wird so belächelt, die Olga von der Wolga. Das ist eine Abwertung. Entschuldigung, das ist für mich eine...
Also Moskau,
dumme Olga von der Wolga.
Wirft die Gläser an die Wand.
So, richtig. So, also dieses, ihr wisst es. Und es ist widerlich. Es ist für mich jedes Mal eine Beleidigung. Insgesamt alle Ostblockländer. Ich gehe jetzt mal weg von Russland. Ich gehe in den gesamten Ostblock. Damals Warschauer Vertragsstaaten. Für mich, ich spüre das mit meiner Empathie. Von Anfang an, seit dem Mauerfall und auch schon davor, herrscht eine unermessliche Arroganz. Der, zumindest sage ich mal, nicht der normalen Menschen, ich kenne nicht alle Menschen, aber zumindest in denen, die zu Wort kommen über den Osten. Eine Arroganz gegenüber dem gesamten Ostblock, inklusive damals DDR nach dem Mauerfall, weil hier, und das ist ja der große Irrtum, mein Song heißt ja auch Irrtum, der Irrtum besteht, dass Leute daran gemessen werden, was sie haben. Das Auto. Mhm. Wer Trabant fährt oder, wie heißt es damals, der hieß ja Wolga in Russland. Wolga. Ja. Wer sowas fährt, das wird dann bemessen, was das für eine arme Sau. Und daraus kommt dumme Sau. Ja. Also wer nichts hat, ist dumm und ist minderwertig. Das ist leider unser Reflex im Westen. Dein Bankkonto sagt über dich aus, ob ich dich anerkenne. Bist du reich? Ich sage ja immer, wir haben ökonomischen Rassismus. Also ökonomischen Rassismus nenne ich das. Das heißt, das Geldkonto bestimmt. Ich bin der Chef, du bist der Sklave. Wenig Geld, dann bin ich der Rassist und sage, du bist eine arme Sau. Ja. Rassismus, ökonomischer Rassismus. Und der findet statt gegenüber Ostblock-Leuten, gegenüber Arbeitern aus dem Osten. Deswegen kriegen die ja geringere Löhne, sind in den Pflegeberufen für ein Appel und ein Ei. Immer höre ich aber von Frauen, die ich dann hier mal kennenlerne, die dann irgendwo Pflegeberuf machen, bei einer reichen Dame aus dem Wilden Westen, dass die immer sagen, ich möchte keine, die haben dann mal eine Deutsche zwischendurch gehabt, eine andere, ich möchte wieder die Olga von der Wolga, möchte sie wieder haben, die deutsche Oma Erna. Möchte die Olga von der Wolga, weil die warmherzig ist. Mit dir kann ich reden, du hast ein gutes Herz, du bist klug. Aha, das lernt man dann mittlerweile auch so kennen, in der Altenpflege. Bedeutet, diese Vorurteile haben mich immer sehr geärgert. Wenn du jetzt vielleicht fragst, warum jetzt auch so engagiert in dieser Friedensfahrt? Mhm. Mich hat das immer geärgert. Und jetzt wachen ja viele Freunde aus, du ja auch, Rainer, warst das erste Mal in Russland, ne? Letztes Jahr aus dem Westen, nie gewesen. Du warst jetzt auch auf der Krim?
Ja.
Plötzlich lernt ihr mal diese Leute kennen, diese Menschen. Wie freundlich, wie warmherzig, wie einfach manchmal, aber doch tiefsinnig sie sind und wie sie auf einen zugehen und wie sie alles andere außer...
Ich finde sie eher als auch sehr gutmütig, offen.
Gutmütig,
ja. Also, die Boshaftigkeit habe ich da jetzt, musste ich lange suchen, ich habe sie nicht gefunden. Es wird auch ein paar ziemlich bösartige Menschen dort geben, wird es überall geben, aber das ist mir dort nicht so aufgefallen.
Deswegen fahren wir nach Russland.
Okay.
Und wollen andere animieren.
Ich möchte aber jetzt hier mal einhaken, und zwar, dass dieses Image über die Menschen aus dem Osten, nenne ich sie jetzt mal ganz pauschal, ja, sowjetisch geprägt, dass die dieses Image haben. Was ist daran selbst verschuldet?
Was ist daran sehr so? Na gut.
Es gibt doch für alle Gerüchte, für alle gibt es doch irgendeinen Bodensatz. Ja, da ist doch was dran. Oder nicht?
Nee, eben nicht. Heute sagt man ja, der Russe ist böse. Und da sagen einige hier, die immer noch...
Besatzungsmacht, wie sie sich damals bei uns benommen haben, die Rote Armee, schrecklich. Was ist...
Gut, natürlich muss man eins sagen, dass dieser Kommunismus, der aufdoktroyierte Kommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat man auch mitbekommen, auch natürlich in Ostdeutschland und auch dann in Polen, in allen Ländern hat man irgendwann gemerkt, dass auch diese Art Besatzungsmacht, Sowjetunion, Zentralismus über Moskau, wie heute in Brüssel, über Moskau, dass Moskau bestimmt, was in allen Ländern geschieht, das war natürlich schon eine Art Unterdrückung, muss man einfach sagen, eine Art Unterdrückung, kommunistisch geprägt. Wobei man...
Das hat es gegeben, das muss man ganz klar sagen. Also Leute, die dann unter der sowjetischen Besatzungsmacht gelitten haben, die haben gesagt, ja, wir müssen hier das Moskau bestimmt. Also wenn man heute, ich habe da mit vielen gesprochen, gesagt, das Einzige, was wir heute daran gut finden, ist, dass wir uns alle in einer Sprache verständigen können. Das sagt man übrigens auch in Südamerika, wenn man über die Spanier redet. Was ich gedacht, ja, aber wir können jetzt alle Spanisch und können uns miteinander unterhalten. Mhm. Aber diese Besatzungsmacht, das ist doch Washington auch.
Ja, eben. Das ist es ja. Also das Schlimme ist, dass Leute, die hier selbst, ohne es zu merken, besetzt wurden und immer noch besetzt sind. Also ich glaube, die einzige Zweite Weltkriegsmacht, die noch irgendwelche Stützpunkte hat in diesen damals von dem Faschismus befreiten Gebieten, ist Amerika. Ne? Mhm. Ich glaube, die Engländer und Franzosen sind auch raus.
Ja.
So, also, Engländer haben auch. Wer ist denn? Engländer sind auch noch da. Na wunderbar, hat mein Vater letztens noch gefragt. Aber ich sagte, ich weiß nicht, ob England. Ja. Also sind die Engländer auch noch? Ja, was ist das? Also wenn ein Land besetzt war, Besatzungstruppen da sind, und diese Besatzungstruppen noch nicht weg sind, dann ist es doch immer noch besetzt. Oder ist dann irgendwie, wenn eine Toilette, wenn jemand auf der Toilette sitzt, dann sagt man, sie ist besetzt. Mhm. Wenn der raus ist, dann ist sie frei. Mhm. Hier sind immer noch amerikanische Stützpunkte, also die Toilette ist besetzt.
Wir sind so frei, dass wir sagen...
Besatzt.
Ja, besatzt. Aber ich möchte sagen, weil wir da auch von Künstlern zu Künstlern eben, im Moment wird ja auch wieder Xavier Naidoo
gebasht
für seine Geschichten. Auf den wollen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Ich persönlich nicht kenne ihn und kann sagen, er ist vieles. Aber das, was man ihm unterstellt, das ist er nicht. Er ist ein sehr kritischer Christ, so. Mhm. Und kritische Christen ecken an, das weiß man von dem Urheber, der hat auch schon angeheckt, wahrscheinlich auch ein Hassprediger. Aber da ist es eben so, da spricht er ja auch gern, dass Deutschland nicht souverän ist. Und ich habe mir dann sofort gedacht, weil auch über ihn, ja, Deutschland wäre nicht souverän, schreibt die Zeit, der Stern und so weiter. Ja, also ein Land, was komplett abgehört wird, kann so souverän nicht sein.
Richtig.
Also komplett abgehört weiterhin und wo es immer noch substanziell nichts erreicht wurde, sagt Frau Merkel, ist eben so souverän wie ein Land, was eben abgehört wird.
Richtig.
So, also und von daher muss man gar nicht lange deuten.
Ich denke, das spielt gar keine so große Rolle. Souverän ist ein Volk dann, wenn es einfach kritisch denkt.
Und wenn es sagen kann, ich mache bei Krieg nicht mit.
Richtig.
Dann ist es souverän. Genau.
Und dann muss die Regierung auch diesem Volk folgen.
Ja.
Was die Verträge sagen, ist relativ irrelevant. Es gibt genügend Staaten in der Welt, die formal souverän sind und trotzdem nichts zu sagen haben.
Ja.
Also ich denke, das ist genau auch das Verständnis, was unserer Friedensfahrt ja zugrunde liegt. Wir haben einfach gesagt, wir sind als Staatsbürger selber gefragt, wir müssen selber aktiv werden.
Und aber das ist die große Gemeinsamkeit. Wir müssen uns souverän zum Frieden bekennen und nicht darauf warten, ob das von der Regierung genehmigt wird, weil die Regierung ja uns dann auch schickt. Die genau. Regierung sagt nicht, ich mache einen Krieg und Angela Merkel und Frau von der Leyen gehen in den Krieg. Ja, dann macht das mal. Nee, nee, die sagt, wird Krieg gemacht und ihr müsst gehen. Das ist ja der Punkt.
Genau. Wenn man eines aus der Geschichte doch wohl gelernt hat und es sich immer wiederholt hat, ist es, wenige alte Männer schicken viele junge Männer in den Krieg.
Genau.
Also die sind ja nicht im Krieg, im Schützengraben. Heute gibt es ja das kaum noch. Aber die haben sich ja in Sicherheit gebracht.
Und
das
sollte man die, doch... Und heute sind es die alten Frauen, die uns in den Krieg schicken.
Ja, das ist der einzige Unterschied.
Ja.
Der einzige Unterschied.
Entweder kinderlos oder ihre Kinder, dann sind sie im Krieg natürlich nicht. Was ich sagen möchte ist... Es ist jetzt nicht so, dass es da die große Russlandliebe gäbe, die gibt es eben auch, Sympathien, aber Uwe Schattauer und auch Rainer Rothfuss würde auch so vorgehen, eine Kanada-Fahrt machen oder eine Fahrt nach Alaska machen oder nach Nordamerika machen, wenn plötzlich der Kanadier, der Alaska-Bewohner oder der Nordamerikaner gebasht würde und zum großen Krieg gegen die. Nein, machen wir nicht. Also es hat gar nichts mit den Russen zu tun, sondern wir sind aufgerufen, gegen Russland, dem Land, den Nachbarn, den man auf dem Landweg erreichen kann, in den Krieg zu ziehen und da sind wir nicht für zu haben. Das ist doch die Geschichte.
Nachbarn.
Eben Nachbarn, die sich schon mal auch streiten können. Da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Aber wie in einer guten Beziehung tritt man nicht bewaffnet an den Küchentisch. Bei mir gab es das jedenfalls nicht. Hm. Weil meine Frau ist auch viel... Nein.
Genau, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil bei uns liegt ja die Grundidee zugrunde. Deswegen haben wir auch dieses schöne Symbol da gewählt, mit diesem Herzen.
Friedensfahrt.
Richtig. In dieses Herz kann man jegliche Flaggen reintun. Man könnte auch verschiedene Religionsgemeinschaften reintun.
Ja.
Aber der Gedanke ist eben einfach dieses positive Aufeinanderzugehen, sich zuerst mal als Mensch eben anerkennen und zuerst mal die Chance geben, sich überhaupt zu verstehen. Ich kann nicht auf den anderen zugehen und mit ihm ins Gespräch kommen, wenn ich zuerst mal sage, ich finde dich völlig inakzeptabel.
Mhm.
Und das soll uns gerade eingeredet werden mit den Russen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf Russland.
Mhm.
Aber grundsätzlich sehen wir das genauso mit den Syrern, die ihr Volk, die als Volk souverän ihren Präsidenten wählen sollen. Oder die Koreaner, die auch die Chance haben sollten, sich wieder zu vereinigen, wenn sie es wollen.
Ja. Ja.
Und die Amis sollten dann auch ihre Truppen dort endlich mal abziehen, weil die Russen sind nicht mehr in Nordkorea, die Chinesen sind nicht mehr in Nordkorea, aber die Amerikaner sind immer noch in Südkorea, bauen da schnell ihr Raketensystem Thaad auf, bevor der nächste Präsident ins Amt kommt, damit man dann schon die Tatsachen geschaffen hat. Also, und da kommen wir nicht weiter mit der Politik, da müssen wir einfach als Bevölkerung aufstehen, klar machen, Leute, es gibt keine Alternative zur Verständigung, zum Ausgleich, zum positiven Aufeinanderzugehen, zum Verbinden, und das wollten einfach unmissverständlich mit diesem Herz da klar machen. Und das wird auch verstanden, das wird auch geschätzt.
Sofort verstanden, das ist ein internationales Zeichen.
Ja. Das alles, was wir hier im Moment erleben, hat ja auch damit zu tun, dass, wie früher Macht ausgeübt wurde, vor allem durch Mangel von Wissen und dann durch Mangel von Lebensmitteln,
richtig,
so kann man
richtig.
Dass wir eben heute sagen, durch die alternativen Medien erreichen wir eben Massen. Deswegen wird die Sache ja dann auch langsam für die Regierenden üblichen Verdächtigen
und das wollen wir
unangenehm. Jetzt
auch durch die Mainstream-Medien. Wir hatten ja das ZDF dabei.
Das bei der zweite deutsche Fernsehen.
Ja? Richtig, und die haben ja da...
Nicht Zentrum der Finsternis.
Mit dem zweiten sieht man nichts, wenn man auf dem ersten schon blind ist.
Ja, also wir sind ja wirklich, wir wollen ja wirklich allen die Chance geben, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Auch das ZDF wollen wir jetzt wieder ganz dezidiert einladen mit unserer Petition, keine GEZ-Kriegspropaganda.
Ne.
10.500 Unterschriften kamen so nebenbei mal zusammen. Und wir wollen das ZDF einfach auch jetzt wieder einladen, uns nochmals zu begleiten und zu verstehen, dass wir einfach nur eine positive Initiative aus dem Volk sind.
Mhm.
Wir sind nicht Putins willige Helfer, wir sind nicht sogenannte Friedensfahrer, sondern wir sind einfach aus der Bevölkerung heraus aktive Bürger, die sagen, wir möchten Frieden und wir setzen uns selber auch dafür ein. Das müssten eigentlich auch die großen Medien, müssten sich darüber freuen, müssten sagen, schön, dass es in unserer Bevölkerung sowas gibt. Mhm. In Russland wurde das verstanden. Wir hatten ungefähr 100 Medienberichte in den größten nationalen Fernsehsendern. Erster Kanal auch. Große private Sender. Mhm. 100 Berichte kamen über uns in diesen 2 Wochen, wo wir drüben waren. Es wurde verstanden, es wurde wertgeschätzt. Mhm. Und das wünschen wir uns eben, dass das auch das ZDF transportiert und dass wir einfach auch da ankommen, weil diese Zweiklassengesellschaft, die Informierten in Anführungsstrichen aus der Konsumenten der Alternativmedien und auf der anderen Seite die eben quasi im Glauben gehalten werden, die Welt sei außerhalb von Europa überall böse und wir müssen da Waffen und Kriegseinsätze machen. Das geht nicht. Wir müssen das zusammenführen. Die gesamte Bevölkerung muss diese Informationen bekommen.
Bei Facebook heute gelesen, irgendwo einfach nur ein Bild. Ich finde manchmal diese Bilder, also so schwarzer Hintergrund, große Buchstaben drauf, wie von einer anderen Zeitung, aber mit besseren Inhalt. Was tut die Presse eigentlich, was tut unsere Mainstream-Presse einfach für den Frieden? Eigentlich für den Frieden, hat einfach so einer so groß gepostet. Ja. Was macht unsere Mainstream-Presse eigentlich für den Frieden? Die Russen schreiben in 100 Berichten über uns, über eine Friedensfahrt, so heißt die, in 100 Berichten. Mhm. Über uns hat niemand berichtet. Mhm. Also einfach nur fragen, Menschen fahren raus, Bürger wie du und ich, von jung bis alt, alle Berufsgruppen, alle Glaubensrichtungen, alles durcheinander. Ehrlich und naiv fahren wir dahin mit offenen Armen Richtung russische Menschen und wollen uns verbrüdern und gemeinsam positiv in die Zukunft gehen, wird einfach nichts gesagt, wird totgeschwiegen. Was ist das für eine Presselandschaft? Und Russland schreibt über Deutsche, die die Hand ausstrecken. Deutsche Bürger strecken die Hand aus und wollen Frieden und Freundschaft. Welche Presse schreibt in diesen 2 Wochen etwas für den Frieden? Ich denke, die russische in dem Moment ganz einfach, die schreiben von der Friedensfahrt. Die deutsche tut nichts für den Frieden. Sie diffamieren uns später oder ignorieren uns.
Kleinere Zeitungen haben ja sehr fair und positiv berichtet, aber lokal, je weiter oben man in dieser Medienpyramide kommt, desto steifer war eben der Gegenwind.
Nur mal so, was machen unsere Medien für den Frieden? Genau. Ich habe letztens gesagt, ich würde eine Friedenszeitung groß rausbringen, statt Süddeutsche oder irgendwas. Friedenszeitung. Mhm. Und dann sagen, wie schaffen wir Frieden auf der Welt? Mhm. Weltfrieden könnte die Zeitung heißen. Gibt es komischerweise nicht. Bei uns auch keine Friedensfahrt mehr. Tour de France. Mauerfall, Friedensfahrt klingt komisch. Friedensfahrt klingt ja auch komisch. Muss weg, die DDR-Friedensfahrt, Radrennen.
Ja.
Tour de France klingt doch friedlicher als Friedensfahrt. Ja. Also Friedensfahrt, was ist das denn? Tour de France hat doch sowas Friedliches.
Ja. Ja.
Friedensfahrt wird gelöscht.
Ja. Ich möchte auf die Unterstützung kommen, die letztes Jahr stattgefunden hat. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich würde gerne mitfahren, ich kann da aber nicht, vielleicht weil ich die Zeit nicht habe oder auch körperlich kann ich das nicht, weil es eine harte Nummer, muss man auch dazu sagen, man muss da relativ hart im Nehmen sein. Aber ich möchte mich finanziell beteiligen, weil die ganze Logistik, das alles zur Verfügung stellen, Recherche, das dauert ja auch ziemlich lange, dass man nebenher machen muss. Ihr seid ja jetzt hauptberuflich noch in anderen Bereichen tätig, um das alles machen zu können. Da gibt es ja auch auf jeden Fall hier Familie und hier wird immer ständig versucht zu gründen. Das glaubt ihr nicht. Was ich sagen möchte ist, letztes Jahr sind 40.000 Euro zusammengekommen, wenn ich das richtig erinnere.
Das ist stark, danke.
Dieses auch. Geld, um die Reise zu realisieren, Übernachtung, Benzin, all das. Aber
Das hat jeder aus eigener Tasche finanziert.
Okay, eigener Tasche.
Ja. Das waren letztendlich zentrale Orga-Kosten für Informationsmaterialien. Okay. Blumen, die wir niedergelegt hatten,
Busse,
die wir zentral gebraucht hatten oder Equipment für Veranstaltungen vor Ort, wenn wir eine Bühne gebraucht haben.
Aber es
haben
Geld
wir
unsere
russischen Partner, denen haben wir dann auch Geld gegeben, weil die ja aus privater Tasche eine Bühne finanziert haben.
Aber es gab am Ende noch 10.000 Euro, die übrig geblieben sind. Was ist denn damit passiert?
Genau, also wir haben damit, das war nicht übrig geblieben, sondern das war ja von vornherein auch angekündigt, wir wollen Initiativen unterstützen, die auch die Völkerfreundschaft in der Tat einfach deutlich machen.
Ja.
Und wir haben da verschiedene Initiativen unterstützt, also in St. Petersburg, Malteser, die dort sehr gute Arbeit leisten und eine Art Armenküche betreiben. Wir haben aber hauptsächlich dann auch Projekte in der Ostukraine unterstützt, im Donbass, Friedensbrücke und dann Germay zum Beispiel auch mit ihrem Projekt, wo Krankenhausbetten dann dorthin gebracht wurden, um einfach Kriegsnot zu lindern, weil wir haben ganz klar auch den Wunsch mitgeteilt gekriegt von unseren russischen Freunden, die haben gesagt, wir kommen schon irgendwie klar, aber helft bitte in im Osten der Ukraine. Dort ist so schlimmes Kriegsleid und niemand kümmert sich drum. Mhm. Die ganzen großen Hilfswerke sparen das aus. Wer dort hilft, sind eigentlich nur, ist der russische Staat, russische Bürger. Mhm. Russland hat ja auch 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Das hört man hier auch nicht und würdigt es entsprechend. Und da haben wir eben dann auch, also etwas über 10.000 Euro konnten wir noch dafür dann bereitstellen von diesen Geldern und damit auch wirklich zeigen, das ist nicht nur jetzt Gelaber in
Anführungsstrichen. Sanitäre Einrichtung,
in
Utogorsch, da haben wir so ein ganz tolles Dorf gewesen bei Pskov.
Das ist noch eine tolle Geschichte, erzähl mal.
Nicht der wohlhabendste Landkreis Russland, Pskov, noch vor dem sehr wohlhabenden St. Petersburg. Das sind zwei Gegensätze auch leider. Und da sind eben nicht so wohlhabende Regionen, ziemlich verarmte Ecken auch, muss man sagen. Und Utogorsch ist ein bescheidenes Dorf. Allerdings sieht man auch in dem Film, den der Max gedreht hat von Eingeschenkt TV, den kann ich jedem empfehlen, von der Friedensfahrt Eingeschenkt TV hat das zusammengefasst, der Max. Schön zu sehen, diese Interviews, da fällt mir wieder auf, wie stolz diese Menschen sind. Ne? Die stehen da in Utogorsch und sind stolz auf ihre Heimat, auf das Wenige, was sie haben, aber mit Herz. Die Augen glühen, Friede, Freundschaft, Liebe ist in den Augen Warmherzigkeit. Ganz stolzes Volk. Und da helfen wir jetzt gerade mit auch noch mit Geld, sind Leute von uns da einen Monat oder anderthalb und bauen sanitäre Anlagen in der Schule. Mhm. Also die haben keine sanitären Anlagen, ordentliche. Die werden jetzt von unseren Geldern dort eingebaut, in die Schule in Utogorsch.
Da möchte ich mal zwischen diesen beiden Friedensfahrten scheint also etwas passiert zu sein, was währenddessen permanent läuft. Man kommt in die Nachbarschaft, man kommt ins Tun, Dinge ergeben sich.
Ja. Andere Dinge.
Also nicht gekommen.
Erzähl mal.
Genau, schon, dass es diese Friedensfahrt wieder gibt. Also ich hatte nach der Friedensfahrt gesagt, das war jetzt was Einmaliges, sowas ist unwiederholbar. Und dann kamen aber die ganzen russischen Freunde und haben gesagt, kommt wieder. Mhm. Und jetzt gibt es auch einen Gegenbesuch, der ist geplant in der Zeit, bevor wir abreisen. Also am 23. Juli werden wir nicht nur eben unseren Startevent feiern am Brandenburger Tor, sondern eben auch mit Russen, die aus Pskov als Gegenbesuch zu uns herkommen. Mhm. Also das heißt, es ist wirklich was angestoßen worden. Mhm. Und was du gerade gesagt hast, Marco Henrichs.
Dass sich dann Sportler melden.
Richtig.
Also die auch davon hören. Man hört im Internet davon.
Genau.
Man beschäftigt sich und sagt, kann ich euch irgendwie unterstützen? Wir haben sehr viel Post jetzt. Immer Leute, die sagen, können wir euch helfen? Aus allen Sparten kann ich irgendwas für euch machen. Kunst, Kultur, Sport. Ein toller Extremsportler. Ne?
Marco Henrichs. Genau. Bekannter Triathlet, Ironman, jetzt Extremschwimmer. Und er wurde eingeladen von RENTV und RT, die Neva Erstdurchschwimmung zu machen bei St. Petersburg. 77 Kilometer an einem Stück zu schwimmen.
Die Zeit muss man haben.
Er schwimmt 3 Uhr morgens los und soll dann 16 Uhr nachmittags ankommen. Ja. Aber er hat also diese Herausforderung angenommen. Und ganz interessant ist, dass zwei russische Sender, jetzt nicht irgendeinen russischen Extremsender, Extremschwimmer fragen, ob er das schwimmen will, sondern sie fragen einen deutschen Sportler, ob er diese Erstdurchschwimmung machen will. Und sie wollen es dann filmen mit Beiboot, mit Drohnenkamera. Ja. Und das ist auch schon Völkerfreundschaft, dass man einen Deutschen fragt. Und er hat dann gesagt, das mache ich gerne auch im Rahmen der Druzhba Friedensfahrt und bringt es da ein. Und das zieht dann nochmal auch ein ganz anderes Publikum an, die einfach jetzt über das Politische nicht so vielleicht zu haben sind, aber die sagen, Sport, der Völker verbindet, ist eine tolle Sache.
Ich möchte mal auf das Umfeld kommen, Rainer. Du bist hier aus der Region Bodensee, da wird ja auch sehr viel Rüstung produziert. Das weiß man, wenn man sich damit beschäftigt. Wie wird das denn dein Tun, wie wird das denn eigentlich so bei den sehr bodenständigen Leuten wahrgenommen, wenn sie es denn bemerken?
Ganz positiv. Also der normale Mensch, der normale Deutsche hat nicht dieses Feindbild verinnerlicht.
Obwohl das dauert, dass der Kiste rauskommt?
Es gibt einen gewissen Prozentsatz, der sich verseuchen lässt. Also ich merke zu meinem Erstaunen und Erschrecken, dass es hauptsächlich die etwas intellektuelleren Menschen sind, die einfach Dauerkonsumenten sind von Süddeutsche Zeitung, die Zeit, die Tagesschau etc., die Tagesthemen.
Also die sogenannte die Bildungsschicht ist eher anfällig dafür.
Die letztendlich eine gewisse Desinformationsschicht eigentlich angesammelt haben.
Vielleicht ist es der ideologische Stolz.
Werden muss.
Ist es der ideologische Stolz? Ich muss das doch erkennen.
Es ist, man will sich nicht eingestehen, dass man vielleicht völlig falsch liegen könnte, dass man hinters Licht geführt sein könnte bei einer Thematik, mit der man sich doch ständig beschäftigt, die man doch ständig kritisch durchleuchtet.
So das eigene Weltbild.
Aber ich kann letztendlich das Weltbild nur aus den Informationen zusammensetzen, die ich beziehe. Und das ist einfach sehr einseitig.
Der Irrtum der Irrtum ist, dass Leute, die denken, wenn ich 7-mal in der Woche die Zeit, die Süddeutsche, die FAZ lese, dann weiß ich, was in der Welt los ist. Das ist es aber nicht. Ja. Dann weißt du höchstens, was in der Zeitung steht.
Ja, das ist absolut richtig.
Genau. Ja, und ich merke einfach, es ist ja genauso mit unseren Friedensfahrern. Also wir sitzen jetzt letztendlich als Repräsentanten dieser 235 da, die letztes Jahr mitgefahren sind und der vielleicht 500 dieses Jahr mitfahren, der 500 Russen noch, die sich dann etappenweise anschließen. Aber es sind ja wirklich viele, es sind ja ganz normale Menschen. Es sind bei uns Ärzte mitgefahren, Lehrer, Arbeitslose, Handwerker, alle Berufsgruppen vom 5-jährigen Erik bis zum 80-jährigen älteren Herrn, 76-jährige ältere Dame, querbeet Unternehmer, also ganz normale Menschen, die einfach das auch verstanden haben, dass sie sich selber einsetzen wollen, um eine friedlichere Welt zu schaffen. Und letztendlich ist es genauso auch im Bodenseeraum natürlich. Die Waffenindustrie ist dort stark vertreten, aber es ist erschreckend zu sehen, wie wenig es sichtbar ist. Also man muss kein schlechtes Gewissen haben.
Dass man es nicht so mitbekommt.
Genau, dass die Region zu einem gewissen Prozentsatz von diesen Produkten in Anführungsstrichen lebt. Und das ist das Erschreckende.
Das haben Sie in der deutschen Geschichte gelernt, dass man im Wald, wo was geschieht, nicht sieht, was im Wald geschieht.
Genau.
Das war schon mal so.
Also das heißt, wir müssen wirklich...
Dass man es nicht merkt, dass da hinten im Wald was passiert.
Es ist eine aktive Leistung, hinter dieser Fassade des Schönen auch zu erkennen, was für Wirkungen das auslöst. In der Schweiz ist es was anderes. Dort hat sich das Volk vor ungefähr 400 Jahren die direkte Demokratie erkämpft und hat sich zum Beispiel auch vor 3-4 Jahren, war das glaube ich, mit der Thematik beschäftigt. Wollen wir Bürger eigentlich, dass die Schweiz noch Waffen exportiert? In Konfliktregionen und dann gab es da eine breite Debatte. Es gab eine ganz knappe Mehrheit leider für fortgesetzte Rüstungsexporte, weil man gefürchtet hat, dass die Wirtschaft darunter leiden könnte. Da sieht man mal, wie weit der Friedenswille, die Friedensliebe geht. Aber bei uns kann man ja schon gar nicht drüber abstimmen. Und das ist die Problematik, die ich auch sehe, weswegen wir es immer schwer haben werden, in Zeiten, wo ein Krieg als opportune Lösung in Erwägung gezogen wird von einer gewissen Elite, dass wir gar nicht die Chance haben, sowas zu stoppen über normale politische Wege. Das heißt, wir müssen eigentlich außerparlamentarische Opposition betreiben. Ja. Wir müssen eigentlich selber Außenpolitik, Friedenspolitik machen, indem wir sagen, tun wir uns doch alle zusammen, setzen uns ins Auto, fahren dahin, machen großes
Kohai, weil dieses System ja so funktioniert, sichtbar. Du kannst dich nur über etwas abstimmen, was auch abgefragt wird. Fragen wir gar nicht. Lassen wir gar nicht zu. Also Volksabstimmung über Rüstungsexport, das lassen wir, machen wir alles.
Und wenn ich über Politiker abstimme, stimme ich ja nur über die ab, die letztendlich vorselektiert wurden und mir vorgesetzt wurden.
Und vor der Wahl sagen sie alle, natürlich keinen Krieg, dann ist gewählt. 4 Jahre Füße stillhalten für das Volk und dann können sie Krieg machen.
Ja.
Weil dann hat sich irgendwas ergeben.
Ja, und da politisch,
da muss man einfach Bündnisfall. Blablabla. Ja. Also das ist so der Trick. Alle 4 Jahre das Gefühl geben, du hast was zu sagen. 4 Jahre hältst du gefälligst deine Klappe, liebes Volk. Und dann machen wir, was wir wollen. Mhm. Vor der Wahl ist ja wohl, das Wahlversprechen ist ein Wahlverbrechen. Mhm. Das heißt, ich finde das immer lustig. Man kann es nicht, ich kann das alles nicht ernst nehmen. Ich muss lachen. Ich komme aus der DDR, aber mittlerweile muss ich lachen über ein großes Marionettentheater. Ach so, jetzt habe ich was gesagt.
Ja, ja. Aber da möchte ich beim DDR-Bürger ansetzen. Der DDR-Bürger hat gegenüber dem Nicht-DDR-Bürger ja den Vorteil, dass, das wird auch im Westen bestätigt, dass er sich damals hat, ja, dass er Teil eines Systems war, was ja eben voll gelenkt war und wo es keine Freiheit gab. Das ist teilweise so richtig, so einseitig darf man es auch nicht sehen. Das war schon ein antifaschistischer Staat, das muss man auch ganz klar sehen. Die Grundidee war gut, da gab es am Ende gleichere als die anderen, aber es ist ja bei uns so ähnlich. Mhm. Aber was hat denn der DDR-Bürger, wenn man sich die Medien anguckt, wenn man Politik anguckt, wenn man das Selbstverständnis, was Leben ist, was hat er voraus oder kann man das pauschal nicht sagen?
Doch, er hat voraus... dass der DDR-Bürger als Rotkäppchen vom Wolf schon einmal verführt wurde. Und jetzt ist das zweite Mal ein neuer Wolf da. Ja. Nur der sieht schön bunt aus. Der ist nicht auf den ersten Blick so rot oder so ganz klar zu erkennen.
Ist der rot-grün oder
was? Das war früher mal ein brauner Wolf in Deutschland. Da gab es den roten in der DDR.
Ja.
Und jetzt haben wir den schönen bunten. Der sieht so schön kitschig bunt aus. Auf den ersten Blick erkennt man ihn fast gar nicht, den Wolf. Mhm. Aber das wissen wir.
Vielleicht ist ein Friedenswolf.
Du riechst genau. Also wie gesagt, das weiß man instinktiv, wenn man immer schon kritisch war, wie ich eben groß wurde, kritisch, du kennst ja die Geschichte.
Ja.
Und dann spürt man natürlich, dass sich Dinge wiederholen und man liest die Zeitung und wir haben vorhin noch gesprochen mit ein paar Leuten bei dir draußen im Studio, dass es einen daran erinnert an so ein halbes Jahr bis 3 Monate vor dem Mauerfall. So diese
ist das so, dass die Medien heute
im Moment daran erinnern? Erinnert mich ganz klar, dieses auch, wir hatten vorhin den Musikerkollegen Xavier Naidoo genannt, ein hysterisches Um-sich-Schlagen, ein getroffene Schweine grunzen, habe ich es letztens genannt in meinem Video, getroffene Katzen miauen. Also die Medien schlagen um sich, alles wird so quasi fast schon plump. Für mich ist das plump, wir sehen das ja als plump, wird gegen alles, was kritisch ist, geschossen mit den gleichen Argumenten, Reichsbürger, mit Antisemit, Verschwörungstheoretiker, krude. Das Wort krude, da lache ich schon immer und denke, ach jo, krude. Meine Oma hieß Trude, da denke ich, mein Gott, die hatte so einen schönen Namen, wie kann man das Wort so verhunzen? Ja. Und es ist irgendwie lächerlich. Es ist von allen Medien, werden die gleichen Vokabeln abgespult. Und beim Wort krude merke ich, dass sie alle von einer Zentrale den gleichen Auftrag hatten, das zu senden. Also,
ist das eine Verschwörungstheorie?
Wir haben 100 Sender, durch die ich ja immer durch Deutschland fahre. Berlin, Mainz, Mainz, Berlin. Ich fahre ja immer rum. Wir haben 100 Sender, die das Gleiche sagen. Denn irgendwo taucht in dem Bericht krude. Das ist so ein Wort, so hup, wie eine Hupe ist
das ne? Was so, kommt, das hat nicht, also hat man sich um ein
Wort gebraucht. Das hat nicht zufällig der Redakteur dort selbst entwickelt, in dem einen von 100 Sendern, sondern rein zufällig brubbeln alle krude. Du fährst durch Deutschland, 100 Leute sagen krude.
Also absurd kommt nicht vor oder abwegig. Nee.
Das ist so ein Wort, wo du sagst, ach, schon wieder. Und dann denkst du, 100 Sender, 100 mal krude, kann da was sein, dass da jemand das vorgegeben hat, das Wort krude? Kann es sein, du kennst das Bild, der Schäfer, die Schafherde, da steht der Schäfer, da steht das Schaf, da ist der Wachhund, der Schäferhund, kennst du dieses Bild?
Ja, ja.
Und dann sagt ein Schaf, kann es sein, dass der Schäfer mit dem Wachhund gemeinsame Sache macht? Da sagt der andere, du Verschwörungstheoretiker. Ui, dramatisch. Allein wenn man logisch denkt, Ken und Rainer, ihr wisst das, wenn man logisch denkt und rangeht an gewisse Dinge mit einem gesunden, klaren Menschenverstand, dann geht es immer darum, dass immer nur etwas passiert. Und in der Politik passiert nicht zufällig, wer hat das gesagt? In der Politik passiert nicht zufällig. Es ist von einem Politiker.
Ich glaube, das ist Egon Bahr.
Ja, Egon Bahr. Nichts passiert zufällig. Bedeutet, hinter jeder Entscheidung, die hier gefällt wird, steckt schon vorher ein Ziel, ein Plan.
Ja.
Nichts ist zufällig und nur als Reaktion zu sehen, sondern vieles in der Politik ist Aktion, Wiederaktion, vorausschauend, mit Ziel.
Ja.
Und
das
ist
mal
Schach. Ja, genau. Ja. Und das, Leute, nicht umsonst sind die Leute da oben 2000 Jahre und länger an der Macht. Das sind sehr kluge Leute, das sind kluge Schachspieler. Und da muss man sich einfach hineinversetzen in den König, wie ich es auch mal gesagt habe in Dresden. Man muss sich in den König hineinversetzen. Was würde ich tun, wenn ich König wäre? Ich würde mir die Medien holen, die Stimme für das Volk, damit ich das Volk beruhige, in eine Richtung lenke. Wenn ich der König bin, hole ich mir Hofnarren, das sind dann irgendwelche lustigen Leute.
Ja.
So wie einfach.
Ist,
wie alle Könige
ist,
an der
Macht. Ist Böhmermann inzwischen ein Hofnarr, ohne das zu wissen?
Böhmermann ist leider, ich habe mit meinem Vater gestern drüber gesprochen, weil mein Vater hat noch so gewisse alte Werte, nenne ich es dann. Also der kommt noch aus einer Zeit, das ist nun mal der ist 1940 geboren. Und er ist ein wunderbarer, warmherziger Mensch, der uns ja nie geschlagen hat, nie Gewalt ausgeübt hat, immer mit uns geredet hat, hat ja sehr warmherzige Augen. Ich bin da verdammt stolz auf meinen Vater, mit dem ich immer dichter zusammenwachse, je älter er wird und jede Sekunde genieße, die ich den bei mir habe. Und mein Vater ist dann richtig traurig. Dann denke ich, dann sackt er manchmal so in sich hinein, weil er vieles nicht verstehen kann, was heute passiert. Unter anderem solche Artikulationen und Äußerungen, wie Herr Böhmermann sie macht. Also auch jetzt über Erdogan mit dem Ziegenficker.
Ja.
Mein Vater sitzt so, was ist hier schiefgelaufen? Was ist hier anders als seine Erziehung, seine Werte, die sein Vater ihm mitgab? Wieso darf man laut in Medien über jemanden, egal was man von ihm hält, so respektlos und so unter aller Sau herziehen, das wird dann verkauft als Satire, als irgendwas. Darf ich hier unter die Gürtellinien gehen, in die Eingeweide eines Menschen vordringen, diese ausbreiten? Mhm. Wo hört Freiheit auf? Wo fängt Freiheit an? Muss nicht auch ein gewisser Teil an Vernunft, und jetzt kommt das Wort Respekt, in Freiheit geübt werden. Mhm. Auch das Wort Respekt, immer noch Respekt.
Sogar von dem politischen Gegner.
Mein Vater ist Sportler, genau, Sportler, Boxer, Mohammed Ali. Du musst immer noch Respekt haben vor deinem Gegner. Du darfst ihn nicht wie ein Tier behandeln, sondern das sind echte Sportler. Mein Vater ist Sportlehrer, ein Sportskollege geht danach hin, nach dem Spiel, man hat gewonnen und nach irgendeinem Wettkampf und gibt ihm die Hand. Mhm. Diesen Respekt. Und da hat Herr Böhmermann keine Hand mehr. Da ist die Hand mit seinen Sprüchen, Ziegenficker oder Hurensöhne Mannheims, hat er jetzt gesagt, Hurensöhne. Da hört, was ist das? Ist das die Hand geben oder ist es noch Spucken? Ist es der Spucker von, wie ist der Völler? Hat gespuckt?
Ja,
Rudi?
Ja,
ja. Ja, Herr Böhmermann ist der Rudi Völler des Kabarett, der dem anderen ins Gesicht spuckt.
Die Frage, die ich schon habe, weil ich nicht oft Böhmermann gucke, man schickt mir das über YouTube, ich gucke das alles nicht, ich habe dafür keine Zeit, ich lese meistens
oder bin
unterwegs. Aber wenn ich mir angucke, diesen Track, den ich damals gesehen habe, von dem Ischer Polizei, das ist gut gemacht, muss ich sagen. Also technisch gesehen ist das gut gemacht. Aber
die Hofnarren des Königs.
Ja, aber stellt sich so jemand wie Böhmermann, ist die Frage, die ich ihm auch mal stellen kann. ob Herr Böhmermann sich nicht die Frage stellt, ob er ein Stück weit auch benutzt wird. Weil ich fände es eigentlich gut, Erdogan wird nicht kommen, aber versuchen den Naidu mal einzuladen und er soll einfach mal seine Sicht der Dinge in der Talkrunde, die er macht, einmal darstellen. Ich kenne nämlich den Herrn Naidu und ich finde seine Sichtweise dahingehend interessant, dass es für mich ein überzeugter Christ ist. Ich muss das jetzt nicht gut finden, was immer ein überzeugter Christ ist, aber es ist kein Mensch, der boshaft oder verschroben oder krude ist, sondern der sich wirklich intensiv Gedanken macht und der in sich eine unglaubliche Spannung spürt, dem zusehen zu müssen. Ich fände es spannend, den mal einzuladen. Also das würde ich machen. Ich glaube, er wird auch kommen. Also Xavier, wenn du das siehst, Böhmermann ruft dich jetzt an und dann gehst du einfach hin und na, ich finde es gut. Also ich verstehe das nicht, aber aber weil wir gerade davon sprechen, gibt es auch Promis, die bei der Fahrt mitfahren? Also ist es durchaus möglich, dass ein sich wie immer verkleideter Naidu als Privatmann mitfährt?
Möglich ist alles. Wer sich anmeldet, kann mitfahren. Ne? Wir haben keinerlei Grenzen, außer gegenüber irgendwie offensichtlich unmenschlich auftretenden, kriegshetzerischen, gestrigen und vollkommen niedere Werte verbreitenden, habe ich jetzt alles gesagt, Menschen, wenn die sich anmelden, natürlich nicht. Wir können nicht jeden überprüfen. Wir sind ja nicht NSA oder der Verfassungsschutz. Ja, wir haben nicht diese Möglichkeit, wenn sich da... Wir haben jetzt ne, in unserem Anmeldeformular, was man ja im Internet unter www.ruspa.info kann sich jeder anmelden. Da haben wir jetzt nicht so eine Matrix drin, dass dann irgendwie alle durchleuchtet werden und dann nee. So dup, dup, rot leuchtet auf und ne, der darf nicht. Das ist ja immer das, was dann auch immer lustig ist, wenn Medien über uns berichten, wenn dann zufällig, wir prüfen doch nicht alle Leute vorher, wenn das Menschen sind, die sich anmelden, Peter Müller, Sabine Schmidt, gucken wir doch nicht oder rufen die Stasi, wollte ich schon sagen, wir rufen doch nicht die Stasi an und sagen, hier, guckt mal, was ist denn für einer? Und dann wird das vorgeworfen, wenn dann irgendwann rauskommt, huch, der war vielleicht da drin, der hat mal das gemacht vor 20 Jahren, der hat vor 7 Jahren die Kontaktschuld, weil er irgendjemanden kennt, mit dem gehabt. Was ist denn das? Ja. Das sind Leute, die Frieden wollen. Ja. Alle, die mit uns mitkamen, egal was sie im hintersten Stübchen manchmal denken, aber sie wollen doch Frieden. Uns eint der gemeinsame Wille, Menschen kennenzulernen, auf Russland, auf die ganze Welt zuzugehen, im friedlichen Sinne. Von da an sage ich, das Klassenziel ist erreicht. Dass nicht alle eine Eins haben, ist klar. Da gibt es auch welche, die man durchzieht durch die Klasse. Aber alle wollten das Klassenziel erreichen. Das war die Friedensfahrt hinter sich bringen. Und das ist doch in Ordnung und anständig. Wir können nicht alle gleich sein, können uns nicht immer irgendwie von allem distanzieren. Wenn man irgendwo anfängt, sich zu distanzieren, hat man nachher vergessen, ich habe vergessen, mich vom Kaninchen Schlachtverein zu distanzieren, dann komme ich nicht mehr aus dem Distanzieren raus, wenn man einen anfängt, weil man muss sich ja von so vielem distanzieren. Ich finde das furchtbar. Da auch Toleranz. Und jetzt kommt es auch, was ich mir wünsche. Jetzt ein ganz wichtiger Satz, Ken. Ich wünsche mir mal von den Medien, die immer so über Herrn Naidu, über unseins, über dich, über egal, Rainer, schreiben, traut doch mal uns ein gewisses geistiges Immunsystem zu, was wir haben, dass wir nicht angreifbar sind von ganz rechts, weil wir werden ja immer schnell in die Neurechte. Wir sind so klug, diese Leute, die hier sitzen, wir haben ein Immunsystem, ein geistiges Immunsystem, was uns warnt, wenn da irgendwelche Vollidioten versuchen, uns zu vereinnahmen. Oh, wir immer diese Angst von diesen Schreiberlingen, die werden von Putin vereinnahmt, die anderen werden von den Neurechten, von Reichsbürgern vereinnahmt. Hallo, wir sind doch nicht blöd. Ja. Also traut doch auch mal dem Leser, traut doch mal dem Demonstranten, der auf die Straße geht, traut doch mal dem einfachen Menschen etwas zu. Das ist schon wieder die gleiche Arroganz, die die Medien für mich in diese Masse streuen, wie damals West gegen Ost. Also da sind die armen Ossis mit Trabant, da sind die armen Russen, die haben keine Ahnung. So sagt der Journalist aus der Zeit und so weiter, da sind sie wieder. Diese naiven Putin-Freunde und da sind diese seltsamen Typen Verschwörungen, alles so Spinner, nach dem Motto, denen muss geholfen werden, die sind auf geistigen Abwägen, die wissen nicht, was sie tun. So dumm sind die Menschen nicht, liebe Medien, so dumm sind sie nicht. Sie haben eine Empathie, sie spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist und dann gehen sie auf die Straße. Und das muss man als anständiger König, Herrscher des Landes, Staat, Macht, muss ich das anerkennen, dass mein Volk sauer ist, muss das auch erkennen und darf es nicht, wie jetzt in DDR-Manier. Momentan in DDR-Manier. Es ist 1:1 das Schreiben des neuen Deutschland. Zeit, da werden Sie sich jetzt drüber freuen. Hallo, liebe Zeit, wo gucke ich hin? Liebe Zeit, liebe Süddeutsche, liebe FAZ, liebe Welt.
Taz auch.
Liege Taz, liebe Herr Kleber, liebe Tagesthemen, liege Tagesschau und alle Mainstream, die immer sagen, Putin ist böse.
Es geht nicht um Putin.
Nein, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Jetzt habe ich einen Blackout. In diesem Moment.
Es Rainer. Geht Es geht um diesen Gedanken.
Ja,
und ich denke, das ist letztendlich auch tatsächlich der Punkt. Also uns geht es nicht um diese Abgrenzung. Es wurde ja gesagt in diesen beiden Frontal 21 Sendungen, wo wir total manipulativ verunglimpft wurden vom ZDF, wir seien Putins willige Helfer, quasi nützliche Idioten.
Wahrscheinlich
wurden wir vom Kreml sogar bezahlt, wurde so insinuiert, suggeriert. Wir grenzen uns auch nicht jetzt bewusst von der russischen Regierung, von Putin ab. Das ist nicht unser Ding. Unser Ding ist dieses Symbol hier, dieses Einen, dieses Zusammenführen.
Ja. Und natürlich, Bürger treffen Bürger.
Genau. Ja. Und natürlich gebietet es auch die Formalität und der Anstand, dass man zur russischen Botschaft geht und nicht nur sagt, ich möchte ein Visum haben für 235 oder 500 Leute für Russland, sondern wir erklären denen auch, was wir machen und was unser Anliegen ist. Und wenn die dann sagen, oh, das freut uns aber, schön, das ist eine total tolle Initiative. Mhm. Und wenn uns dann die Bürger alle sagen, oh, wir sind so glücklich, dass sie jetzt kommt, während wir gerade letztes Jahr aus der Olympiade ausgeschlossen wurden, etc. pp.
Ey,
wenn,
wenn
wir da auf Gegenliebe treffen, also ich war jetzt zum Beispiel auch wieder im Außenministerium in Moskau, oder was heißt wieder, zum ersten Mal, und habe dort auch natürlich dann wieder gesagt, was wir vorhaben, damit man dort Bescheid weiß, dass man das auch richtig einschätzen kann.
Alles andere wäre auch sehr naiv, wenn man damit so viele Menschen durch von A nach B fährt, Konvoi, ein bisschen Unterstützung auch braucht, ja, dann, dann sollten die dann fragen, warum sind sie mal zu uns gekommen, damit die davon wissen.
Wir haben dort einfach netterweise zumindest einen jungen Mitarbeiter als Ansprechpartner genannt gekriegt. Den können wir anrufen, wenn wir irgendwas haben, aber wir erhalten von dort natürlich keine Weisungen. Ja. Aber es wurde uns zum Beispiel gesagt, wie glücklich man war über diese Initiative. Also wie erfreut man war. Die konnten das gar nicht glauben. Und,
welches Land wäre denn unglücklich, wenn man sagt, wir würden euch gerne als Freunde besuchen?
Ja.
Welches Land wäre denn, auch die Amerikaner wären darüber, glaube ich, nicht unglücklich, wenn man sagt, wir machen eine Friedensfahrt durch Texas. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Texaner sagen, oh Gott, Freundschaftsfahrt, nein.
Genau. Was kann man daran Schlechtes finden? Mhm. Nichts.
Ja.
Und es wurde uns auch gesagt, es wurde auf der höchsten politischen Ebene der Russischen Föderation sehr erfreut und wohlwollend aufgefasst, was wir da gemacht haben in dieser Friedensfahrt. Und ja, okay, wir haben das jetzt nicht gemacht, um Putin zu gefallen, aber es freut uns natürlich auch, wenn unser Signal verstanden wird. Es würde uns genauso oder sogar noch mehr freuen, wenn das Signal auch von Frau Merkel verstanden würde oder von Donald Trump verstanden würde, dass wir eben einfach andere Wege suchen wollen.
Ja. Wenn von Politikern das generell verstanden werden würde, dass Bürger gerne eine andere Politik haben.
Und da muss ich mich dann auch nicht absetzen und abgrenzen und sagen, nein, mit der russischen Regierung will ich überhaupt nichts zu tun haben. Die Russen wählen ihr eigenes Parlament, wählen ihren eigenen Präsidenten. Und das ist eben auch Respekt, dass ich das zugestehe, dass die auch vielleicht so viel Krebs im Hirn haben, dass die sich informieren, dass die ihre eigene Lebenssituation beurteilen können, die
Kompetenz
der Politiker und einfach
auch mal
selbst
dazu sagen,
treffen.
Ich kurz unterbrechen, aber man muss auch mal dazu sagen, man muss auch als toleranter Demokrat damit leben, dass es Länder gibt, die andere demokratische Werte sehen und sagen, ich möchte lieber so und so, dann muss mir das nicht gefallen. Aber wenn das uns nicht gefällt, dann sind das immer barbaren Idioten. Wenn uns das nicht gefallen dürfte, aber es sind unsere Partner, Saudi-Arabien, da wird ja auch anders von Demokratie, dann ist das Tradition.
Genau.
Und das ist eben diese Doppelsprech.
Und wer hat zum Beispiel die Todesstrafe? War das jetzt Russland oder USA? Ich glaube, es waren die USA. In Russland hat das Verfassungsgericht 2009 in St. Petersburg bestätigt, Todesstrafe ist ein für alle Mal abgeschafft zum Beispiel. Es ist ein europäisches Land mit europäischen Werten. Klar ist auch diese Demokratie in Russland noch auf dem Weg. Waren wir nie auf dem Weg? Nie Fehler gemacht als deutsches Volk. Wir wissen doch unsere eigene Geschichte.
Eine Sache fällt mir jetzt ein, bevor die Zeit, die Süddeutsche, die Welt, die FAZ und die ich eben genannt hatte, dachten, was ein Tuppen, ist das nicht mehr eingefallen, was er eben sagen wollte, der kurze Blackout. Ihr erinnert mich alle an ein halbes Jahr bis drei Monate vor dem Mauerfall, das neue Deutschland, die junge Welt und unsere Zeitung in der DDR. Das ist jetzt eine schallende Ohrfeige an unsere Mainstream-Medien. Ich rede nicht von allen, nicht vom Feuilleton unbedingt, obwohl die auch manchmal jetzt gerade bei Xavier Naidoo politisch sind. Ich rede jetzt von den Abteilungen, die hier für mich NATO-Kriegspropaganda betreiben.
Oh, die Leitartikler.
Die Leitartikler, Putin ist böse Artikler. Und es ist peinlich oder für mich erschreckend, dass ich als ehemaliger DDR-Bürger, der ja auch auf die Straße gegangen ist, um für eine Meinungsfreiheit zu kämpfen, um für endlich eine ordentliche Journalie zu kämpfen und nicht diese SED von oben herab ein und dasselbe Krude jede Woche zu lesen. Jede Woche lese ich Krude. Ihr macht mittlerweile eine Karl-Eduard von Schnitzler. Presse. Das ist keiner, der gern Schnitzel gegessen hat. Das kennen noch einige alte Herren im ZDF und ARD. Es ist für mich alles so vergleichbar. Die Kommentare auf Deutschlandfunk, in anderen, im Spiegel TV mittlerweile. Es ist für mich Karl Eduard von Schnitzler als Veganer im Wilden Westen. Mhm. Nicht Schnitzler, sondern Veganer. Mhm. So, das heißt, es ist so peinlich. Schämt ihr euch nicht, dass ihr mir, einem DDR-Bürger und vielen, die immer noch leben, tut mir leid, dass wir noch leben und das alles noch kennen von 89, ihr beißt genauso und schnappt um euch und speit Gift und Galle wie die SED kurz vor ihrem Fall. Wer dort kritisiert hat, wurde als kapitalistischer Divergent, Randalierer...
Wie war das im Mittelteil?
Kapitalistischer Divergent, das sind so schöne Begriffe. Kennst du das nicht?
Nein,
das ist geil,
kenn
ich nicht. Soll ich dir ein T-Shirt schenken, da steht das drauf. So, kapitalistische, also als die ersten Demonstrationen in Leipzig losgingen, eine Horde von kapitalistischen Divergenten, Randalierern und Ruhestörern zog brüllend durch Leipzig.
Ja, mit einem Dresden. Kruden Weltbild.
Das Wort krude hatte man leider noch nicht, aber ich will dir nur sagen, so, das Gleiche ist jetzt, die Mahnwachen kriegen das Gleiche. Den gleichen Stempel kriegen die Mahnwachen, den gleichen Stempel kriegen Friedensaktivisten, den gleichen Stempel kriegen Leute wie wir, die eine Friedensfahrt machen, wie damals die SED über die Freiheit wollten für den Mauerfall auf die Straße ging, ich auch. Schämt ihr euch nicht, das Gleiche zu machen? Das ist meine Frage an diese Medien. Es ist so peinlich. Dafür bin ich 89 nicht auf die Straße gegangen. Hab mein Leben riskiert, um solche widerlichen Artikel zu lesen, die mich beschämen in meinem Intellekt, die mich beschämen in meinem Denken, in meinem Geist als DDR-Bürger, der ich ein kluger Junge bin, aus einer guten Bildungsschicht komme.
Mhm. Und der vor allem Marx gelesen hat und weiß, dass man dialektisch an die Sache
rangehen muss. An allem ist zu zweifeln. Ja, das Volk wurde ja klug gemacht, aber sie haben nicht bedacht, dass es die eigene Regierung stürzt. Das haben wir schon mal drüber geredet. Sie haben uns gegen den Kapitalismus aufgebauscht, klug, mit dialektischem Denken und das ist einfach nur umgedreht. Liebe Leute, die ihr das jetzt seht und immer noch euch in eurem Wildwest-Weltbild so wohlfühlt, hinterfragt das eigene Weltbild, kann ich nur. Das ist der größte Charakter, ist es, wenn es ein Mensch schafft, sein eigenes Weltbild zu hinterfragen und dann eventuell das zu korrigieren. Mhm. Dazu gehört Stärke. Viele haben sich dann immer die Kugel genommen und erschossen. Ja. Bevor ich das Weltbild ändere.
Ja. So. Uwe, ich möchte an dieser Stelle auch zum Schluss Folgendes sagen, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, dass die Medien so sprechen, wie die Medien sprechen, hat einfach damit zu tun, dass die eigentliche Redaktion hinter der Anzeigenabteilung sitzt, die nämlich die Meinung pusht. Es ist ja letztendlich, ist ja die Industrie, die überhaupt entscheidet, ob die Zeitung übermorgen noch erscheint, weil die Werbeabteilung letztendlich die Inhalte bestimmt. Und man konnte das auch in den Westmedien erleben, wann sich der Wind gegenüber Trump gedreht hat. Trump war ja die allerletzte Pfeife. Ich bin jetzt kein Freund von Trump, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber er war also schlimm und kein Staatsmann und überhaupt die Frisur und so. Aber das erste Mal, dass auch die amerikanischen Medien und uns so dann eben wohlwollend über den Jetzt ist er ein Staatsmann, als er eben seine Tomahawks nach Syrien geschickt hat, gab es flächendeckend... Endlich ist der Mann zur Vernunft gekommen. Also
das musst ihr euch
überlegen. Unsere Medien haben erst über Trump positiv berichtet, ein freudiges Wort,
wie gesagt,
als Bomben gefallen sind. Und das zeigt, glaube ich, ganz final, dass das Sprachrohr Medien, dass das nur das Sprachrohr ist, aber die Menschen dahinter, die Divergenten dahinter, das ist die Rüstungsindustrie.
Ja,
das kann man ganz klar sagen. Und jeder, der in der Rüstungsindustrie arbeitet, direkt oder indirekt als Medienvertreter, der eben mit medialen Kugeln schießt, ist Teil dieses Business, bei dem aber, wenn man sich heute die Bewaffnung anguckt, leider kein Stein auf dem anderen bleibt. Ich denke, damit wir nicht jetzt runtergezogen werden, alles, was man tun kann, ich weiß nicht, ob man diesen Leuten dahingehend helfen kann, indem man auf sie einredet, weil die haben schon genügend Probleme, sich fit zu machen für diesen Job. Ich denke, alles, was man tun kann, das macht ihr ja auch, mache ich ja auch, komme ja auch gerade unter Krim, zu sagen, okay, vielleicht mal was Neues ausprobieren. Es erfordert Mut, in den Krieg zu ziehen, aber es erfordert, glaube ich, noch mehr Mut, in Friedenszeiten sich gegen den Krieg auszusprechen und für den Frieden zu engagieren. Weil da kriegt man richtig Sperrfeuer. Das können wir, glaube ich, alle drei an sich sagen. Ja, man kriegt so dermaßen in die Schnauze und Tiefschläge von Leuten, oder die sich dann, weil man für den Frieden ist. Das ist so, dass da wächst man mit seinen Aufgaben und das ist nicht immer leicht. Man braucht ein gutes Team, aber wenn man da mal durch ist, dann merkt man auch, das ist so unmöglich schwer, auch nicht, kann man überleben und dann ist man auch... sicher. Ich möchte mich ganz herzlich fürs Kommen bedanken. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Friedensfahrt, die Daten, die wir auch einblenden. Findet zum zweiten Mal statt, ist eben keine einmalige Geschichte, sondern Freundschaft wächst. Man mag sich, toll, findet man super, wird immer größer. Und sie startet in Berlin, führt Richtung Moskau. Es wird aber dann ausgeschwärmt und dann wieder zurückgeschwärmt und dann wieder zurückgefahren. Es ist ein gegenseitiger Besuch. Wann findet die Friedensfahrt statt? Und wenn ich das jetzt sehe und möchte gerne mitmachen, Womit muss ich denn da eigentlich rechnen, wenn ich mich jetzt selbst beteiligen möchte? Was kostet mich das denn eigentlich, wenn ich da mitfahren möchte? Und stellt ihr mir ein Fahrzeug, das euch eins mitbringen? Wie läuft das denn?
Ja. Zu den Kosten sagst du gleich was. Ich sage nochmal zum Termin. Ja. Termin, einen Monat nach dem Pax Terra Friedensfestival findet das statt. Einen Monat, genau einen Monat danach. Pax Terra Friedensfestival, 3 Tage Friedenskünstler unterwegs. Gibt also nicht nur Xavier Naidoo, der kritische Sachen macht, 3 Tage Künstler. Und da findet das vom 23. Juli bis 13. August findet die Friedensfahrt statt. Du sagst was zu den Kosten.
Genau. Und die reguläre Zeit sind diese 3 Wochen, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Woche später einsteigt. Das heißt, man nimmt das Flugzeug, steigt irgendwo in einer gewissen Stadt, in einer gewissen Route mit ein. Okay. Beziehungsweise man kann auch zum Beispiel eine Woche früher aussteigen.
Man kann eine Etappe machen.
Völlig flexibel.
Genau,
flexibel
haben wir. Weil es einfach für manche nicht möglich ist, 3 Wochen Urlaub zu opfern für diese Friedensfahrt. Und das kann man angeben bei der Anmeldung. Die ist jetzt seit ungefähr 10 Tagen offen auf unserer Seite www.druzhba.info. Und dort kann man alle diese Daten angeben. Man kann auch angeben, ob man zum Beispiel Hotelübernachtungen wünscht oder eher Gastfamilie, Massenunterkunft, ob man mit seinem eigenen Wohnmobil mitfährt und oder dort Zelten. Übernachtet. Ja. Genau. Ja. Also das heißt, das ist dann auch letztendlich ein Stück weit individuell, wie viele Kosten das verursacht in dieser Zeit, die man mitfährt. Denn der eine will jetzt zum Beispiel ein luxuriöseres Hotel haben, der andere sagt, mir reicht eine Massenunterkunft oder ich möchte gerne in der Gastfamilie übernachten. Wir kümmern uns jetzt mit all diesen vielen ehrenamtlichen Helfern in Russland momentan darum, das alles zu organisieren. Und das sei hier auch nochmal betont. Also auch wenn wir Spendengelder bekommen, es ist nichts für uns. Also das heißt, keiner von uns kriegt irgendeinen Cent für das, was er hier macht.
Da rollt kein Rubel.
Da rollt kein Rubel hier bei uns. Sondern wir haben, also im letzten Jahr, ich habe es mal grob überschlagen, habe ich circa 1000 Arbeitsstunden reingesteckt und habe letztendlich in der Zeit auch auf eigenen Verdienst als Selbstständiger verzichtet. Und so machen es viele andere auch, Uwe Schattauer auch und viele andere. Oder machen das am Feierabend. Also es ist letztendlich ein Heer von bestimmt, ich würde mal sagen, 30, 40, am Ende werden es sicherlich 50 Leuten sein, die da unglaublich viel Eigeninitiative reinstecken, auch eigene Mittel reinschießen, dass das funktionieren kann. Genau. Ja. Und diese letztendlich paar hundert Friedensfahrer sind die, die rübergehen, die sichtbar werden, die letztendlich das Gesicht des westlichen Europas repräsentieren. Spanier, Franzosen sind große Gruppen dabei, sogar Schweden jetzt auch. Okay. Viele Länder.
Also nicht nur Deutsche, sondern das ist international.
Österreich, Schweiz.
Letztes Jahr auch schon.
7 Staaten waren es schon letztes Jahr.
Auch Amerikaner?
Beteiligt waren. Ein Amerikaner war auch der.
Einer war schon dabei.
Genau, das werden hoffentlich auch noch mehr.
Okay. Also das heißt, also Barack Obama könnte ja jetzt als Friedensnobelpreisträger könnte er jetzt ja mitfahren.
Könnte
ich
ja nicht schön
sein. Am 20. Mai kommt er ja. Berlin, laden wir ihn ein. Nee, also wie gesagt, wir sind ja die sichtbaren Botschafter, aber es gibt auch viele unsichtbare Botschafter, die mitgeholfen haben, Spenden. Die gespendet haben. Und es geht
die uns nicht. Supporten also, auch.
Wir brauchen tatsächlich auch zigtausende an Euro, um das wahrzumachen. Das ist ein riesiges Unterfangen. Also wenn man die gesamte Eigenleistung einrechnet, auch was jeder an eigener Finanzierung einbringt, also zwischen 1.000, 1.500 Euro muss man schon Minimum auch rechnen, wenn man jetzt zum Beispiel auch kostenpflichtig in Hotels, Hostels oder so übernachtet, Anteil an Benzinkosten oder der Preis dann auch für die Mitfahrt im Bus, das muss man wahrscheinlich schon rechnen, ungefähr für die 3 Wochen, das bringen ja die Leute alles selber ein, dann die ehrenamtliche Arbeit, wenn man das gesamte Projekt sieht, das hat ein Volumen von wahrscheinlich bis zu 1 Million Euro, aber alles Eigenleistung, alles Spendenleistung, keine staatliche Unterstützung, und keine staatliche Hilfe, weder von Ost noch West.
Keine also NGO, ist, die von Herrn Soros unterstützt wird.
Keinerlei Fördergelder.
Aber auch er ist herzlich eingeladen.
Eingeladen ist jedermann. Und auch nochmal unsere Medien auch. Und wir geben ihnen eine Chance. Wir wollen ja niemanden ächten oder den Kopf abschlagen wie andere, sondern wir sagen immer zurück. Es gibt immer einen Weg zurück. Ist ein Weg, ist ein alter Spruch von meiner Großmutter. Wenn man das Haus verlässt, es gibt immer einen Weg zurück. Die Leute, die das geistige Haus des Friedens verlassen haben, unsere Schreiberlinge, es gibt immer einen Weg zurück. Ihr dürft durch die Hintertür nochmal zu uns. Wir geben euch eine zweite Chance.
Also
geben wir
jeden. Ich würde mal sagen, bei George Soros müssten wir nochmal drüber reden, ob er mitfahren dürfte. Wir prüfen schon auch die Teilnehmer ein Stück weit.
Ich nochmal eins.
Aber zum Beispiel konnten wir auch nicht verhindern, dass die NSA mitgefahren ist. Wir haben einen Kontakt in Kaliningrad, der einen NSA-Agent persönlich kennt und uns wurde zugetragen, dass 60 Stunden Filmmaterial gedreht wurde über die letzte Friedensfahrt.
Das ist doch schön, aber wenn ihr WhatsApp und Facebook benutzt, ist das Interesse sowieso da. Das ist eine Online-Geschichte.
Sowieso, aber 60 Stunden Filmmaterial und das zeigt letztendlich auch, in welcher Liga wir spielen hier. Ja, ja. Also es ist nicht eine Vergnügungsfahrt, ja, ja, obwohl es sehr viel Vergnügen bereitet. Ja. Es ist wirklich so, du hattest gesagt, nur 2 Stunden geschlafen, ganz so schrecklich ist es nicht für alle,
ja, die sich da
abgeschreckt fühlen mögen. Es wird dieses Mal entspannter sein. Wer im Bus mitfährt, kann auch viel mehr entspannen und schlafen. Aber es ist tatsächlich so, es macht so viel Freude. Man merkt es den Leuten an, sie haben so viel, also es gibt einem so viel zurück, dass wir mit diesem positiven Signal dort rüberkommen. Man kriegt so viel Liebe zurück, das gibt einem einfach Kraft und Freude. Also es ist einfach wunderbar. Und ja, von daher, wie gesagt, niemand soll sich abgeschreckt fühlen. Es ist eine total wunderbare Erlebnistour. Es ist, man hat das Gefühl auch, man schreibt Geschichte ein Stück weit. Also es ist es ist einfach
eine flexible, ganz wichtig,
so eine Reise vergisst man nie wieder.
Auch wichtig, bevor es eben abschreckt mit meinen 2 Stunden. Eine völlig flexibel gestaltbare Reise. Für jedermann kann man gemütlich 2 Wochen, man kann 2 Stunden schlafen, jede Nacht 3 Wochen wie ich und 8000 Kilometer. Für jeden, also wir haben wirklich ganz flexible Möglichkeiten. Für mich nochmal wichtig, auch wie dicht Deutschland mit Russland verbunden ist. Es war vorgestern irgendwas mit Rilke. Rilke hat Russland geliebt und Rilkes große Liebe war Russland. Also Deutschland ist kulturell, merken wir immer wieder, wir haben es in Kaliningrad auch gesehen mit dem Kanthaus. Deutschland ist sowas von verwurzelt kulturell mit Russland. Das wissen ja viele gar nicht, warum, weil unsere Medien lieber über Mickey Mouse schreiben. Jedenfalls sage ich nur, wir sind so dermaßen verwurzelt in der Geschichte. Deutsch-russische Kultur, Kunst, Komponisten, Schriftsteller. Was ein wunderbares, geistreiches, kreatives Volk ist Russland. Und Rilke hat es geliebt. Aber wundert mich, mein Lieblingssender Deutschlandfunk hat das tatsächlich so erwähnt, dass die große Liebe von Rilke war, die schönste Zeit seines Lebens war in Russland.
Muss er gesagt.
Noch ganz kurz. Und dann noch an dieser Stelle, letzter Satz. Mit Krieg kann man Geschäft machen. Mit Frieden macht man kein Geschäft. Wir sind im Kapitalismus, da geht es ums Geschäfte machen. Für alle nur ganz schnell, der Schnelldurchlauf von diesem ganzen Gespräch. Mir heißt auf Russisch und heißt auf Deutsch Frieden. Und mir heißt auch Welt. Für die Russen gehört Welt und Frieden zusammen. Es ist ein Begriff. Mir heißt Frieden und mir heißt Welt. Das sagt schon eigentlich alles über die wahre russische Seele aus. Ein Begriff, ein Wort, Welt, Frieden.
Ich kann hier den Sack zumachen. Ich war ja auch auf der Krim und habe in Jalta einen Kosmonauten getroffen, der auf der Mir war. Und ich habe ihn gefragt, sag ich mal, hat das Ihr Weltblick tatsächlich verändert? Ja, da fliegt man ja in wenigen Minuten einmal um die Erde. Das macht man ja ganz lange. Muss ein sehr guter Pilot natürlich sein, um da mitmachen zu können, und sagt, danach kann man überhaupt nicht verstehen, was da unten diese Spezies treibt, sich wegen ein paar Ideologien oder Meter zu hauen. Das ist vollkommen absurd, aber vielleicht müssen alle erstmal in Outer Space, um diesen Blick zu haben. Das lässt sich leider nicht realisieren. Ich kann nur sagen, ich bedanke mich fürs Kommen. Ich war jetzt ja selber ein paar Tage auf der Krim und kann nur sagen, Reisen ist ja fantastisch. Ich reise eh sehr, sehr gerne. Reisen ist auch schädlich, wenn man Vorurteile hat, weil dann hauen die ab. Die Vorurteile hat man nicht. Hat ja schon Mark Twain gewusst. Und was auf jeden Fall dabei sein ist, man lernt eine unglaublich fantastische Landschaft kennen. Also es ist landschaftlich sehr, sehr schön, sehr abwechslungsreich. Man lernt unglaublich viele nette Menschen kennen und es gibt einem ja auch selber was, weil Reisen macht ja auch Spaß. So, es ist nicht nur anstrengend, ich muss jetzt Friedensfahrt machen, sondern es ist auch ein Abenteuerurlaub, wo man sagen kann, man fühlt sich wirklich gut dabei. Es ist nicht nur auslaugend, weil man es anstrengend ist, sondern sagt, ich mache was, und man kann so einfach auch ein politischer Aktivist werden, der sich später von seinen Enkelkindern fragen lassen kann, sag mal, hast du denn damals was gemacht und den großen Krieg verhindert? Ja, ich war damals dabei. Opa, erzähl doch mal, wie das war. Richtig. Und das ist die Sache wert. Und ja, man muss natürlich ein bisschen Kleingeld mitbringen, aber ich glaube, darum geht es nicht. Das ist ein Investment in die eigenen Fähigkeiten. Und wenn man dann immer, wenn es diese Großeltern noch gibt, einige leben ja noch, was habt ihr denn damals gemacht, kann man sagen, wir haben verstanden, dass man in der Gegenwart mehr tun muss, um sich später nicht die Frage stellen lassen zu müssen, warum habt ihr denn damals nicht Dinge verhindert? Und von daher kann ich das nur jedem empfehlen. Jeder, der Interesse an Frieden hat, der nicht in den Krieg ziehen möchte, der Kinder hat oder Freunde hat, die er nicht gerne verstümmelt oder verheizt sehen möchte, kann sich daran beteiligen. Ich weiß nicht, ob wir das verhindern können, diesen ganzen Wahnsinn, der draußen abspielt. Wenn ich sehe, wie viel Geld in Rüstung investiert wird, 95 Millionen nach Rammstein, Rüstungszettel nach oben gefahren, 70 Millionen möchte die Bundesregierung ausgeben.
Milliarden.
Aber man kann dann zum Beispiel sagen, dann mach doch was, ich habe was gemacht.
Man hat es versucht.
Und wer weiß, was draus wird, weil man kann ja auch mal einen Friedensschneeball auf den Weg bringen, der sich dann zu einer friedlichen Lawine entwickelt, wo wir sagen, wir machen das nicht. Ich glaube, das funktioniert. Und mir ist eins auch aufgefallen, als ich auf der Krim war und durchs Land gefahren bin, die mögen Deutschland sehr.
Ja, die Russen. Das haben wir auch gesehen
nach der Reise. Mögen das sehr.
Es ist erstaunlich. Ja.
Die schätzen uns sehr.
Trotz der Leiden.
Wir haben ein super Image dort und ich denke, ey, Bei dem, was da passiert ist, mit was Deutsche in Russland getan haben, okay, die Rote Armee hat auch den Deutschen, das möchte ich ja gar nicht, das ist ein anderes Thema, aber es ist eben nicht so, dass ich mit Ressentiments zu tun hatte oder was lese ich denn in euren Medien, sondern sie haben, da ist jemand, der ist freundlich, der ist wohlwollend, das ist ein Deutscher, mit dem rede ich erstmal und es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, übrigens nicht nur mit den Russen, glaube ich, ja. Mit jedem Menschen auf diesem Planeten gibt es, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten, als was natürlich uns eben trennt. Das sollten wir eigentlich tun, zumal es unsere Nachbarn sind. Und wenn die Medien sagen, lieber nicht rum, sondern lieber angreifen, dann sind es eben nicht meine Medien.
Drum haben wir auch unseren Verein, den wir gegründet haben, Druzhba Global e.V. genannt. Ja. Also wir sind ja jetzt auch eingetragener Verein, um das Ganze einfach schön transparent abwickeln zu können und um auch Spendenbestätigungen ausstellen zu können fürs Finanzamt. Drum haben wir das auch Druzhba Global genannt, weil das Konzept ist global. Wir können uns gerne dann das nächste Feindbild vornehmen bei der nächsten Friedensfahrt irgendwann und weiter integrieren. Der Gedanke ist nicht abgeschlossen. Mhm. Es endet nicht bei Russland.
Vielen Dank fürs Kommen. Ich drücke nicht nur die Daumen, sondern ich versuche diesmal dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit dabei sein kann, weil ich habe ja doch viel zu tun. Mhm. Und während ich dann dort bin, kann ich woanders nicht sein. Das kann ich noch nicht, aber freue mich sehr, wenn das funktioniert. Ich kann nur dringend raten, nicht nur Moskau mal zu besuchen, sondern mit den Russen in Vollkontakt zu treten, weil die Russen eben so vielfältig sind, dass man da eben auch die unterschiedlichsten Menschen trifft. Auch Krim-Tataren fällt mir da ein, deutsche Minderheiten, jüdische Minderheiten, habe ich alle getroffen, finde ich ganz wunderbar und ich stelle fest, es gibt so viele Gemeinsamkeiten und so viel herzliche Freundschaft, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Ich hoffe, dass das so über die Bühne geht, dass es auch nicht zu irgendwelchen Unfällen kommt. Es ist ja nicht immer ganz ungefährlich, solche Strecken zurückzulegen, aber auch da gibt es Krankenhäuser. Es ist kein dritte Weltland, muss man dazu sagen, aber ich glaube, dass das ein Riesenerfolg wird und medial wird es ja eh begleitet. Und ich glaube, nachdem letztes Jahr wie viel dabei waren?
235.
Werden es dieses Jahr 500.
Das hoffen wir. Ja, und eben dazu kommen noch viele Russen, die etappenweise mitfahren. Also wir hoffen nach wie vor auf einen runden Tausender.
Druzhba heißt das.
Spasibo.
Vielen Dank fürs Kommen. Und das war ein ungewöhnliches KenFM im Gespräch, denn hier saßen diesmal drei Aktivisten zu erkennen, auch am hellblauen Barack Obama-Hemd, nämlich das mal.
Blue-Collar-Workers.
Ja, die Macher. Und ich fände es super, wenn auch die öffentlich-rechtlichen Medien sich entschließen würden, einfach mal ein Team mitzuschicken und sich das anzugucken und uns auch zu kritisieren,
genau, wo wir vielleicht naiv sind. Wir haben auch ein Herz für die Öffentlich-Rechtlichen.
Ein Herz für die Öffentlich-Rechtlichen, für die wir ja schließlich
bezahlen. Jeder verdient eine zweite Chance, auch das zweite.
Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch Spezial, auch eine Art von Macher. Hier sitzen drei Friedensaktivisten, die beiden kamen hauptsächlich zu Wort. Ich bin ja auch einer, aber ich habe mich da zurückgehalten. Macht nichts, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Rainer Rotfuß, vielen Dank, Rainer, für dein Kommen. Uwe Schattauer, wunderbar, danke auch für das Weitermachen. Und wir sehen, obwohl ihr beruflich völlig unterschiedliche Dinge macht, auch ich ja unterschiedliche Dinge, hier gibt es Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, das haben wir mit der gesamten Community gemeinsam. Friedlich bleiben, in Aktion gehen, seine Nachbarn besuchen und danach ist man auch nicht mehr in der Lage, dieses Feindbild aufrechtzuerhalten und man entwickelt eine Beißhemmung und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche für sich selber, dass man merkt, man braucht das auch eigentlich gar nicht. Vielen Dank fürs Einschalten und mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch und zwar global.